In der Parabel meiner Niveauflexibilität würde ich jetzt meine fußballerische Existenz schon ein bisschen im Abschwung ansiedeln. Klar, aber das ist ja auch das, was Spaß macht. Mal den Kopf ausschalten, einfach ein bisschen basaler unterwegs zu sein, ein bisschen Triebinstinkt gesteuerter.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
So, hier hast du schon mal meine Stimme.
Herz allerliebst, mehr brauche ich doch gar nicht.
Und hier, bam.
Wahnsinn, Wahnsinn. Frontkamera mal nicht voll gematzt.
Habe ich vorher kurz sauber gemacht. Ja, das ist,
geil.
Voll gematzt, das klingt, als ob ich ja sonst was am Computer mache.
Sagt er, während er sich über die Nase streicht.
Aus dem Alter bin ich raus, mein Freund. Was geht?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ziemlich viel. Ein paar Sachen kann ich schon sagen, ein paar Sachen kann ich noch nicht sagen.
Ah, okay. Na, ich kann mich nur dran erinnern, in einem unserer letzten Podcasts hattest du von einem relativ großen, breit, auch personell breit gefächerten Projekt gesprochen. Darüber kannst du noch nicht viel erzählen.
Ich kann nur sagen, dass das alles sehr turbulent läuft und dass man in der Lage lebt. Ich habe letztes Wochenende im Zuge dessen tatsächlich Football gespielt.
Football?
Football.
Ja, gut.
Mir tut jetzt noch alles weh.
Was hast du vor eine Position gespielt? Du bist ja jetzt, sag ich mal, kein Krümel.
Nee, das war alles Spaß, quasi so ein bisschen zu Trainingszwecken. Die sind einfach nur ein bisschen rumgelaufen. Ich kann nicht so viel spoilern, weißt du? Aber es gibt sehr schönes Material, wie ich auf die Fresse fliege und andere Leute aufs Maul haue quasi. Es ist sehr lustig.
Also wie ein stinknormaler Sachsen-Anhaltiner in deinem Alter.
In meinem Alter vielleicht nicht mehr so, ein bisschen jünger vielleicht, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne? Ich habe jetzt ja seit Jahren keinen Mannschaftssport mehr gemacht. Und so Sachen mit Fußball oder so finde ich jetzt auch scheiße. Das ist einfach nicht mein Thema. Aber also das finde ich eigentlich ganz gut. Schade. Also vielleicht hätte ich auch einfach mal noch Jugend Rugby spielen sollen oder so. Das ist schon irgendwie, es hat was.
Ja. Also für Rugby bist du vielleicht ein bisschen zu groß? Die sind ein bisschen kompakter.
Ah, weil der Schwerpunkt Mädels dann zu weit oben ist, ne? Checke.
Ja, na gut, also wenn du entsprechend an Breite zulegen würdest, dann würde sich das Verhältnis wahrscheinlich wieder. Also das sind also beim Rugby, ich habe da keinen Zweifel, wenn du so einen Typen siehst, der nimmt Anlauf und rennt durch eine Wand. Das ist doch
Trainingsmethode, oder?
Völlig egal. Ja, ich habe mal bei diesem, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so heißt, ich glaube mittlerweile sind mehr Teilnehmer bei dem Five Nations Turnier, habe ich mal zugeschaut, also wirklich höchstes Regal Rugby. Das war schon krass. Also wenn du sitzt da vielleicht so, saß ich vielleicht so 80 Meter Luftlinie von dem Spielfeld entfernt, und du hörst halt trotzdem diesen Aufprall von diesen Körpern ohne Protektoren. Also nicht wie beim American Football, dass du da noch Plastik und Helme ineinander krachen hörst, oder du hörst nur dieses Dumpfe. Und das geht dir durch Mark und Bein. Also wenn du das nicht gewohnt bist als Zuschauer. Also die Turniere dauern ja auch immer ewig, weil die so lange Erholungspause brauchen. Aber was auch total beeindruckend ist, da verzieht nicht einer auch nur mal blöd eine Augenbraue oder irgendwas, wenn der Schiri eine Ansage macht. Ne? Also da ist unfassbar fair. Und auch der Schiri ist da Gott auf dem Feld. Also auch nicht solche Weicheier wie beim Fußball, muss man ganz ehrlich sagen.
Du meinst, da ruft nicht der Präsident an, wenn was nicht passt.
Nee. Ah, das hast sogar du mitbekommen, ne? Als nicht Fußball. Weil das ist schon eine krasse Nummer.
Nein, es ist eine Trump-News. Trump-News kommt bei mir an.
Ja, eine Trump-News. Und vor allem, dass er auch damit durchkommt, ne? Es ist ja nicht so, dass da am anderen Ende jemand sagt, oh nee, boah, lass mal und ja, ich guck mal, was wir machen können.
Wir reden ja von der FIFA, Mike.
auf dem Weg irgendwie versanden. Ja, das stimmt. Also ich verstehe auch nicht, warum der Typ Infantino heißt. Eigentlich müsste der Perfido heißen oder so oder Corrupto oder ich weiß es nicht.
Klingt wie so ein Marvel-Bösewicht, Corrupto.
Ja, ja. Und vor allem, so, ich hatte nur so ein paar Fußballreporter in so einer Expertenrunde gesehen und da meinte eine Dame, so ganz naiv, ja, na, da muss ich die FIFA-Ethikkommission einschalten in diesem Fall. Da dachte ich nur, alter Falter, wo lebt ihr denn? Die FIFA-Ethikkommission. Das ist so wie die Glaubenskongregation beim Papst, so von der Parteilichkeit her, glaube ich.
Wieso gibt es überhaupt diese Fußball-Expertenrunden? Ist das kommt da was bei rum oder ist das nur so dieses schmückende Beiwerk, damit man so tun kann, als ob es ein richtiges kulturelles Event ist?
Ja, also ich also aus Medien und Sicht der Formate kommt insofern was bei rum, als dass man da schon Aufreger und Klickzahlen hat. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel da ein Jürgen Klopp, der als nächster Bundestrainer gehandelt wird, noch bevor Deutschland ausgeschieden ist, einen Satz bringt wie, ja, also Julian Nagelsmann macht die Aufstellung noch. Ne? So, das schlägt da natürlich schon rein wie eine Bombe. Ne? Und die haben natürlich auch ihre Kandidaten. Mario Basler ist zum Beispiel so einer, ein unfassbarer, guter Fußballer früher gewesen, heute so für markige Sprüche und so. Da so Kneipenfußballer ist das halt. Und der kloppt immer irgendeinen Spruch, den der zitatreif ist und saut da irgendwie jemanden runter oder bringt irgendwelche markigen Sachen. Und es gibt auch Runden, wo wirklich viel Expertenverstand dabei ist. Also wo man auch nochmal was zu dem Spiel erklärt bekommt und warum das so war und warum das so war. Bringt auch oft neue Eindrücke. Also Per Mertesacker ist da zum Beispiel super, ein Weltmeister von 2014. Das ist so eine ganz sachliche Runde mit denen. Und dann gibt es halt alles, also wirklich von Kneipenrunde über Expertenrunde bis völliges Gelaber. Da ist für jeden irgendwie was dabei. Und das ist natürlich so wie die Möwen am Kai, wenn so die Fischbrötchenkrümel runterfallen.
Geil.
Ist das so die Geiles mediale Bild. Zweitverwertung. Weißt du, was ich meine?
Geiles Bild. Aber also so
ja.
Mertesacker und Co. können echt froh sein, dass wir in den letzten Jahren so abgestunken haben, oder? Weil sobald es eine neue Riege von Weltmeistern gibt, sind die dann ja vermutlich dann medial wieder abgemeldet und dann kommen die nächsten dann nach.
Ja, also das ist schon, also ich meine, daneben sitzt immer Kramer, der auch Weltmeister von 2014 ist, er hat ja gefühlt nichts anderes gemacht, außer dass er K.O. gegangen ist im WM-Finale, ein bisschen überspitzt formuliert, aber der hat auch einen wahnsinnig großen Fußball-Sachverstand, ne? Und es ist natürlich was anderes, wenn jemand da schon mal in so einem Finale gestanden hat, so einen Pokal in Nachthimmel gereckt, dem hört man anders zu als ein Oliver Kahn zum Beispiel, der in ein, zwei entscheidenden Spielen halt einen Fehler gemacht hat, ne? Und Deutschland deshalb nicht mit dem Pokal dastand. Das ist halt so, ne? Titel ist Titel und verschafft einem Renommee und Expertise. Ne?
Also wenn ich mir die Karriere von Oliver Kahn angucke im Vergleich zu denen, die actually gewonnen haben, muss ich sagen, Oliver Kahn hat gewonnen.
Er hat eine unfassbar gute Karriere, ist klar, aber ihm haftet halt dieser Makel an, auch bei Bayern München in einem entscheidenden Spiel Fehler gemacht zu haben. Ne? Und das passt nicht so ganz zu seiner großen Fresse, die er jetzt hat.
Also als Person, die gar nichts damit zu tun hat und die das völlig weird findet, diese Welt, wo sich erwachsene Männer in ein Spiel reinsteigern, muss ich sagen, nehme ich Oliver Kahn als omnipräsent wahr und alle anderen sind schmückendes Beiwerk. So. Oder Jürgen Klopp, Oliver Kahn und dann kommt eine Weile erstmal nichts mehr, weil die einfach so krass geschafft haben, sich selbst zu vermarkten oder so telegen waren, auch wegen solcher Ausraster. Ja. Also auf dem Feld vielleicht nicht, wobei Jürgen Klopp ja wohl relativ erfolgreich gewesen ist mit allem, was er so gemacht hat.
Ja, als Fußballer, also ich, da hat schon
als auch Trainer.
Bundesliga gespielt, aber als Fußballer war er jetzt nicht das oberste Regal, überhaupt nicht.
Nee, also aber als Trainer jetzt.
Pep Guardiola oder irgend so jemand, das natürlich nicht, oder Carlo Ancelotti. Aber klar, als Trainer kann man da überhaupt nichts sagen. Ne? Also,
ich glaube nur, dass es keine schlaue Idee für ihn wäre, jetzt Bundestrainer zu werden. Also außer wenn er wirklich keinen Bock mehr hat und das so sein letzter Move ist oder so, weil genug Geld verdient oder so.
Ja, na, also wegen Geld verdienen macht er das, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, das langweilt ihm so ein bisschen dieses Red Bull-Universum, in das er sich da herabgelassen hat. Das ist ja auch so ein entscheidender Makel bei den Verfechtern der reinen Fußballlehre, ne, dass er sich da mit dem Antichristen Red Bull eingelassen hat. Das ist schon, ja, und Bundestrainer ist halt, was willst du? Bei Klopp, also Champions League, Meisterschaften, da hat ja alles irgendwie gewonnen. Und als Trainer ist die einzige Chance, die du da noch hast, wie Beckenbauer einen draufzusetzen und eben ein großes Turnier zu gewinnen, ne? Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Und das wird er versuchen. Und wenn er das nicht schafft, ist er trotzdem eine Legende. Ne? Also das ist ja jetzt nicht wie bei Nagelsmann oder so, dass das ein relativ junger Trainer ist, der die ganz großen Erfolge erst noch einfahren muss in Serie. Das hat der Klopp alles schon hinter sich.
Aber sagt man nicht Ending on a High Note?
Ja, eben, aber es könnte noch höher gehen. Ne? Also ich meine, du bist ja nicht, Leute, die so kompetitiv denken,
kompetitiv
denken,
ja.
Sagt man das so?
Ja, ja.
Ich meine, der ist am Drücker, und könnte es noch schaffen, Nationaltrainer zu werden und da mit einer deutschen Nationalmannschaft ein großes Turnier zu gewinnen. Das wäre Ending on a very high note. Ne? In einem Register, wo kaum jemand hinkommt. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, weil normalerweise ist bei solchen, wie soll man sagen, bei solchen Rochaden, bei solchen Postendiskussionen, der immer ganz sicher von Anfang an gehandelt wird, wird es am Ende dann gar nicht werden. Ne? Also, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt da ja noch irgendjemand komplett anderes um die Ecke. Ich weiß es nicht.
Tja,
weil Klopp zu viel Macht haben möchte oder so, weil der wird natürlich auch in Strukturen arbeiten wollen, in denen er machen kann, was er will. Ne?
Dazu kenne ich jetzt dieses System zu wenig, um dazu was sagen zu können. Also hat der Trainer am Ende gar nicht so viel Befehlsgewalt, wie man jetzt im Fernsehen einem verkaufen will?
Das kommt immer sehr auf, es gibt Trainer, die sind auch Sportdirektor und Teammanager in Personalunion, die eine umfassende Macht haben, ne? Also die können quasi durchregieren von einer, oder Nachwuchschef auch noch, also von einer U17-Mannschaft, was weiß ich, bis zur ersten Männermannschaft können die gestalten und walten, können bestimmen, welche Spieler kommen und welche gehen und so weiter. Und dann gibt's Trainer, die sind wirklich nur zur Trainings- und Spielleitung da. Die haben noch nicht mal zu bestimmen, wer für den Kader gekauft wird und so. Ne? Das hängt einfach von den Arbeitspapieren ab, wie man das ringsrum gestaltet. Ne? Und noch ein entscheidendes Ding ist eben, dass der Nagelsmann, ist glaube ich ein großer Makel bei ihm immer gewesen, dass er nie Fußball auf hohem Niveau gespielt hat. Ne? Also da sitzen Leute, die haben Champions League Finale gespielt, die haben Trophäen gewonnen, Champions League gewonnen und so weiter. Und da sitzt ein Trainer, der also nie professionelle Männerfußball gespielt hat. Ne? Und das ist dann schon nochmal was anderes, wenn da ein Lothar Matthäus dasteht oder ein Franz Beckenbauer, Leute, die Weltfußballer waren und dir da was erzählen, ne? Lebende Fußballlegenden sind. Das ist schon nochmal auch was anderes. Das ist ein Makel, den er gehabt hat. Funktioniert auch anders, sieht man ja bei Klopp. Der war jetzt auch nie Weltfußballer oder irgendwas, aber der hat da scheinbar eine andere Herangehensweise. Das ist schon interessant, diese ganzen Trainerpersönlichkeiten.
Hm. Mike, jetzt hast du mal ein paar Minuten zum Thema Fußball bekommen in diesem Podcast. Toll, oder? Wie fühlt sich das
für dich an? Du bist so großzügig mit deiner Zeit dir, dass du dir sowas überhaupt anhörst. Ich habe aber Ich habe aber in deinem Gesicht gesehen, ich weiß gar nicht, hast du gerade ans Mittagessen gedacht oder welche Gedanken bist du gefolgt?
Nee, ich hab gerade gemerkt, dass ich anfange zu gähnen und da glaube ich, dass es für den Gesprächsfluss, glaube ich, es ist wirklich, also mein Gehirn schaltet so nach 2-3 Minuten Fußballtalk einfach auf Durchzug. Es ist so, keine Ahnung, woher dieses Desinteresse an Sport kommt oder sich über Sport zu unterhalten, aber es ist wirklich so, ja, passiert halt, kann man sich angucken und dann trinken wir ein Bier und dann ist vorbei so. Also dem so viel Raum zu geben, irgendwie finde ich irgendwie krass.
Aber das ist ja auch das Interessante an Fußball, dass dieses Phänomen so groß ist, dass es ja weit über den Sport hinausgeht. Ne? Das hat ja politische Dimensionen, gesellschaftliche Dimensionen, dass das ja auch selbst Leute wie du, die an dem eigentlichen Sport ein völliges Desinteresse haben, was ich teilweise auch nachvollziehen kann. Ne? Also es gibt zum Beispiel Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, ey, ich gucke mir 10-mal lieber Volleyball oder professionelles Handball an oder irgendwas. Da ist nicht so ein Simulantenballett, ne? Dass da jeder bei der kleinsten Berührung rumkullert und rumnölt und den Schiri runtermacht und was weiß ich. Da gibt es auch ganz viele Sachen, die selbst ich abstoßend finde am Fußball. Aber trotzdem kann man diese gesamtgesellschaftliche Dimension nicht ignorieren, weil es einfach riesengroß ist.
Ne? Naja, also vor allen Dingen, weil es ja auch darüber hinausgeht. Ne? Also Sport ist, glaube ich, dann ist mittlerweile nur noch ein Aspekt von vielen. Wenn man diese Durchseuchung durch sämtliche mediale Cluster sozusagen betrachtet, ne? Seien es die persönlichen Geschichten, die da verarbeitet werden, so auf Daily Soap Niveau. Ja. Ich habe mich von meinem Team ein bisschen breitschlagen lassen, ein Video über Spielerfrauen zu machen. Ist natürlich grandios gefloppt, weil es niemanden interessiert in meiner Community.
Das hätte ich auch gedacht, das ist eher so ein Reach-Out zu anderen Ufern, weil eigentlich ist Spielerfrauen immer ein ganz interessantes Thema, aber hast du wahrscheinlich nicht die, wie soll ich sagen,
kritische Masse,
die Boulevardesken-Bereiche der potenziellen Zuschauerschaft erreicht.
Ach, es ist an und für sich, ist das Thema Spielerfrauen tatsächlich ganz interessant, auch psychologisch und medienanalytisch, da gibt es mehrere Phasen und mehrere Stufen, wie sich das Thema entwickelt hat, ne? Von wirklich Managerinnen, so in den 60er, 70er Jahren, über diese WAGs, quasi diese Wives and Girlfriends, irgendwie um 2006 rum, wo das alles so mit diesem It-Girl-Thema angefangen hat, jetzt hin zu Influencertum, das sich einfach darauf begründet, dass sie jetzt selber, das It-Girl an und für sich gab es ja nur, weil sie davon abhängig waren, grundsätzlich jetzt nicht nur bei Spielerfrauen, abhängig waren, dass das Fernsehen immer wieder über sie berichtet und jetzt, wo alle ihre eigenen Sender sein können, hat sich das einfach nochmal komplett geschiftet und ist noch größer geworden, glaube ich. So, und es ist crazy.
Ja, na, auch in einer Zeit, wo jeder professionelle Fußballer, weiß ich nicht mehr, Netflix-Dokus als gewonnene Zweikämpfe hat. Ne? Also so den Eindruck, den hat man in unserer Fußballnationalmannschaft auf jeden Fall. Da spielt dieser Blick ins Private rein natürlich auch immer jetzt wieder eine ganz große Rolle mit Spielerfrauen und so weiter. Also ich kann mich nicht erinnern, dass bei der Frauennationalmannschaft in Bezug auf Jule Brandt hat da mal jemand von einem Spielermann geredet oder wie auch immer. Also das spielt da überhaupt keine Rolle, ne? Also es ist immer noch so eine Einbahnstraße, sag ich mal jetzt Gender Study mäßig betrachtet, ne?
Tja, also ich glaube, es hat auch viel mit dem Publikum zu tun, dass das besonders feiert, aber ich will jetzt nicht schon wieder despektierlich werden.
Dem Fußballpublikum gegenüber. Ich glaube, man ahnt in deinem Tonfall, was du meinst, und ich ahne auch, dass du da niemandem Unrecht tust damit. Also ich sehe mich in meiner Fußballdimension selbst als relativ einfachen Zeitgenossen.
Ja, was würdest du denn tun, wenn du Jena nicht hättest? Wo würdest du hingehen?
In der Parabel meiner Niveauflexibilität würde ich jetzt meine fußballerische Existenz schon ein bisschen im Abschwung ansiedeln. Klar, aber das ist ja auch das, was Spaß macht. Mal einen Kopf ausschalten, einfach ein bisschen basaler unterwegs zu sein, ein bisschen triebinstinktgesteuerter. Und dieses Phänomen ist wirklich unfassbar. Du stehst da im Fußballstadion und da ist neben dir ein Informatikprofessor, der die gleiche Wortwahl hat wie der zahnlose Assi, der da neben dir steht.
Das kannst du genauso über Festivals sagen. Du stehst auf einer Bühne und schreist rum und da stehen auch IT-Professoren und zahnlose Assis. Manchmal ist es eine und dieselbe Person im Zuschauerraum.
Ja, natürlich, ja. Gebe ich dir recht, ist ein bisschen vergleichbar, ja. Aber du hast halt noch beim Fußball diese Dimension dazu, dass es noch mehr unvorhersehbare Unterhaltung ist, ne? Weil es ja auch sowas wie den Fußballgott gibt und man nicht weiß, ob man zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzend das Stadion verlassen wird. Wohingegen du bei einem Festival, sag ich mal, den Endzustand deines Feierabends durchaus selber in der Hand hast.
Ja, mittlerweile ist es ja eher so, dass man den Endzustand des Festivals nicht mehr abschätzen kann. Wenn ich mir anschaue, wie viele Festivals jetzt einfach irgendwie gecancelt werden oder vor Cancellation sind durch diese auch Wetterkapriolen, aka völlig unvorhersehbare Extremsituationen beeinflusst werden. Also
gab es da aktuell wieder irgendwas? Ich habe gar nicht.
Jede Woche, Mike, jede Woche. Also
ich habe halt in der Hitzewelle habe ich mitbekommen, ist einiges gecancelt worden. Und dann so Gewittersachen.
Das Cancellation hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass es einfach keiner mehr Geld hat und Tickets kauft oder konsumiert. So. Also beispielsweise jetzt auch das Elbenwald-Festival, das wirst du jetzt nicht so richtig kennen. Das ist halt so aus der Bubble, wo ich mich mit dem Sternklang bewege, ist das relativ relevant. Das ist ja eine große Merchandising-Kette und die haben auch ein Festival sozusagen hochgezogen und da spielen halt vergleichbare Acts wie bei mir. Und vergleichbare Community. Und es ist ja letztes Jahr schon ein Festival krachen gegangen, das eigentlich ein ähnliches Zielpublikum hat wie meins. Jetzt Elbenwald Festival, so kurz bevor es stattfindet, schreiben wir so: Also, wenn ihr Bock auf das Festival habt, dann solltet ihr jetzt Tickets kaufen. Was halt auch echt ein, also das überlegst du dir tausendmal, ob du als Veranstalter sowas postest. Weil also der Image-Schaden, den das nach sich zieht, oder auch das Vertrauen in die Veranstaltung ist halt massiv. Oder auch in die Community, ne? Also wenn du literally zugibst, ja, unsere Community interessiert sich eigentlich doch gar nicht so sehr für uns, als dass wir das jetzt so durchziehen können. Und also das definiert den Festivalsommer dieses Jahr. Das ist schon wirklich crazy. Und du hast echt eine krasse Zuspitzung, ne? So diesen Trend, man nimmt ein Festival pro Jahr mit oder so, oder sein Lieblingsfestival und dann mal schauen. So, Rockhards ist, glaube ich, schon wieder ausverkauft nach was? 3 Tagen? oder so. Also so vereinzelte Sachen funktionieren, aber für die breite Masse sieht es echt düster aus mittlerweile. So, wir haben jetzt auch schon 50% und ich hab eigentlich noch gar nichts gepostet, so. Weil wir verdatteln es halt immer irgendwie direkt dann danach den Sack zuzumachen, weil wir dann halt einfach unseren richtigen Job dann machen, so neben unserem Spaßprojekt Festival quasi. So und Aftermovie dauert halt auch immer, weil es ist halt nur eins, also ein Nebenprojekt so, ne?
Klar.
So, und dadurch verschiebt sich das bei uns immer so. Aber ich muss sagen, auf Holz geklopft, da bei uns läuft es irgendwie auch gegen den Trend, aber mir macht das echt Sorgen, weil ich traue dem Frieden halt irgendwie nicht. So rundherum brennt alles. Und bei uns sieht es eigentlich ganz gut aus, so das. I don't know, Mike. Wie, also du nimmst das gar nicht wahr mit diesen ganzen Festivals, die wegbrechen. Also ich würde auch sagen, das sind erstmal nicht unbedingt Metal-Festivals. Und zwar habe ich eine Theorie, warum. Metal-Festivals halten durch, weil die Leute dort Alkohol konsumieren. Und so Techno- und Elektro-Festivals sind halt Fakt, weil die im Grunde nur Wasser verkaufen.
Ja, wie soll ich sagen? Techno- und Elektro-Festivals haben halt das Problem, dass die Substanzen, die dich zum Feiern bringen, dann nicht offiziell am Stand verkauft werden dürfen. Also es ist ja, keine Ahnung, bei der Fusion oder so ist das ja schon.
Die pausieren jetzt auch ein Jahr, ne?
Mal, im Graubereich. Ne? Also das war aber dieser in der Hitzewelle, glaube ich, auch. Also da hätte ich kein Notarzt am Platz sein wollen dort.
Ich habe ein Interview mit dem Notarzt, mit dem Einsatzleiter oder so gelesen, und der meinte, also man sieht an der Fusion, dass es möglich ist, wenn eine Veranstaltung darauf vorbereitet ist und entsprechend mit Wasserentnahmestellen und so, Schattenplätze
okay,
und so.
Okay, ja gut, Fusion ist auch noch was Besonderes. Da kannst du ja auch wirklich in den kühlen Bunker und unter einen Dach flüchten oder irgendwie sowas vor der Sonne oder vor dem Regen oder was auch immer da mit Wetterkapriolen ist. Ist ein cooles Festival. Aber ich meine nur so, klar, Metal hat natürlich immer so, dass da die Tränke ordentlich betrieben wird, ne? Und dass es da rund geht. Aber wir hatten es ja schon im letzten Podcast, glaube ich, davon. Ich glaube, es gibt so eine kritische Masse bei Festivals, ne? Also so diese zwischen 1000, 2500 Leute oder so, was da mit einem bisschen Renommee und Glück und einer guten Community eigentlich voll bekommen kannst. Und dann kommt aber so eine Größe von Festivals, so alles, was so zwischen 2000 und 10.000 Leuten ist, da kann das dann schon durchaus kritisch werden, ne?
Na gut, dass wir so klein sind. Hup, hup.
Nee, also mal ganz im Ernst, ich meine jetzt ein Festival richtig ernsthaft betreiben, wo du so zwischen 500 und 2000 Leuten hast, das ist ja Hobbybereich im Prinzip. Ne? Das ist ja jetzt nichts, wo sich da ein Veranstalterteam für 12 Monate lang dran gesund stößt und braucht dann nie wieder was machen.
Also
in dem Jahr.
Es ist nichts, ne? Wo man sich überhaupt was auszahlt, sagen wir es mal so.
Ja, also das meine ich, eben. Ne? Und deshalb ist das sowohl eine Chance, in dem Sinn, dass da natürlich viel, viel mehr Herzblut, Liebe und Geld reinfließt, als es betriebswirtschaftlich eigentlich sinnvoll ist. Aber natürlich auch eine Gefahr, als dass da jemand sagt, ey, warum soll ich mir das hier antun für 300 Leute, die dann auch nur noch rummeckern, weil es halt irgendwie nichts geworden ist, weil die Leute eben lieber 100 Euro für Rock am Ring oder so ausgeben. Mhm. Ne? Das ist halt... Das ist halt, glaube ich, das große Problem, dass diese Herzblut-Festivals eben auch wirklich von Herzblut leben. Ne? Und das kann man nicht durch Geld ersetzen. Das ist schon klar. Und deshalb hauen da auch einige in den Sack, weil wenn dann auch niemand mehr kommt, dann brauche ich mein Herzblut dafür auch nicht geben. Mhm. Ne? Das ist ja so. Da hast du dann einen Partner, der sagt, ey, also jetzt mal ganz im Ernst, überleg dir mal, ob du dich dafür kaputt machst und deine finanzielle Zukunft auf die Goldwaage legst oder so. Ne? Und wir reden ja davon, also selbst um 1000 Leute bei einem Festival zu ziehen, musst du ja schon auch Bands holen, die gagenmäßig auch locker im fünfstelligen Bereich sein können. Ne? Deswegen schwierig. Also das dann finanziell abzubilden. Also da ist natürlich auch zwischen Preisen und Zuschaueranspruch, die Schere geht ja da auch immer weiter.
Ja, vor allen Dingen immer schneller in wenigen Jahren. Das ist ja auch der krasse Punkt. Ne?
Ja, natürlich, klar. Also bei Festivalgagen, ich meine, das sieht man ja auch als Band selber, auch wenn man da am glücklichen Ende der Entwicklung vielleicht ist und nicht der Veranstalter ist, sondern die Band. Aber wenn du vor 10 Jahren 5000 Leute bei Club- und Hallenshows gezogen hast und heute ziehst du 5000 Leute bei Clubs und Hallenshows, die Gagen sind völlig andere, obwohl die Band den gleichen Zuschauerzuspruch hat, ne? Und eigentlich den gleichen Wert für Veranstalter hat und trotzdem kostet sie ungleich mehr. Ne? Und über die Inflationsrate hinaus mehr, weil es einfach zwischen den Festivals auch einen ordentlichen Bieterwettkampf gibt. Ne? Dann will eben Summer Breeze oder Wacken oder Rock Hard, so die Platzhirsche, die wollen dann trotzdem eben eine Band in der dritten Zeile haben, die bei einem kleinen Festival Headliner sein könnte und zahlt dann trotzdem mehr. Ne?
Das ist halt der Punkt, ne?
Wird auch zur
Das
Wahrheit.
Ist der Punkt. Aufgrund dieser Skaleneffekte kannst du mit einem großen Player überhaupt nicht mithalten. Ne? Und den Bands ist das am Ende des Tages scheißegal. Ich glaube, das ist nicht nachhaltig und die werden sich alle umgucken, weil ob du dreimal im Jahr oder fünfmal im Jahr für die höhere Gage spielst oder theoretisch jedes Wochenende für 20% weniger spielen könntest, Das kannst du dir halt, die Entscheidung kannst du halt nicht mehr treffen, wenn die Festivals nicht mehr existieren, so, ne?
Also es ist nicht allen Bands scheißegal, das stimmt nicht. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Also bei uns und auch einige Bands, die ich kenne, wir spielen die großen Festivals, wo es viel Kohle gibt, aber auch, damit wir kleinere Sachen auch machen können. Ne? Also am Ende muss ja das betriebswirtschaftliche Ergebnis stimmen. Aber wir spielen
auch. Aber ihr könnt auch nicht viel Kleines spielen, weil ansonsten sagen die Großen, ja, fickt euch. Also.
Das geht auch. Nee, natürlich nicht. Aber es gibt da trotzdem Veranstalterstrukturen. Und das muss man wirklich sagen. Also kann man ja ganz ehrlich sagen, Festival wie Summer Breeze, mit den Leuten kannst du dich hinsetzen und sagen, ey, wir wollen auch ein paar kleinere Sachen machen, obwohl wir bei euch spielen. Ist das okay, so und so? Da kriegst du natürlich keine Exklusivgage, aber die sind nicht auf dem Trip, alles drumrum an kleinen Festivals rigoros kaputt zu machen mit Preispolitik. Das sehe ich nicht bei allen Festivalveranstaltern. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. So, da habe ich andere.
Du, ich unterstelle jetzt niemanden, dass er andere Festivals kaputt machen will, aber ich glaube, dass du als Summer Breeze und Co. Bei den Top-Acts, das ist dir halt scheißegal, ob sie jetzt 100.000 oder 120.000 kosten. Und bei den mittelgroßen, bei den großen sieht man es vielleicht noch auf dem Zettel, aber bei so einer großen, bei so einer Band, die bei einem kleinen Festival ein Headliner ist, ist es für die kleine Veranstaltung relevant, ob es 5.000 Euro mehr oder weniger sind. Bei so einer großen Veranstaltung fällt es überhaupt nicht auf. Mhm.
Nee, aber es wird trotzdem verhandelt, als ob es relevant ist. Also da, sag mal, plus minus 20.000 Euro bei irgendwelchen großen Festivals, da wird manchmal schon hart verhandelt.
Na Gott sei Dank, das gibt mir wenigstens noch ein bisschen Hoffnung.
Nee, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Also, und da geht es auch manchmal dann nur ums Prinzip. Ne? Also ist einfach so.
Ja, also ich muss sagen, ich habe beim Booking auch Prinzipien. Wenn mir beispielsweise Leute irgendwie mal dumm gekommen sind, dann kriegen sie von mir Blacklisting for, forever. So, also bin ich auch rigoros, muss ich sagen. Das ist meine Veranstaltung. Wenn ich keinen Bock auf wen habe, da kommt er nicht.
Ey, das ist doch ein Luxus, den du dir absolut gönnen kannst. Finde ich total cool. Also weil in einer Welt, die ja das Musikbusiness ist, wo du mit Geld fast alles haben und erreichen kannst, sich den Luxus zu leisten, Leuten klarzumachen, dass es für Geld eben nicht alles gibt, das ist ein unfassbar tolles Gefühl. Also das versuchen wir ab und zu uns als Band auch beizubehalten. Da trifft man dann auf leere, unverständliche Gesichter, wenn man da irgendein Angebot, was man nicht ablehnen kann, auch mal ablehnt. Aber das ist Gold wert. Ne? Also das ist eigentlich die höchste Form der Entspanntheit, die du im Musikbusiness erreichen kannst. Ne? Leuten klarzumachen, dass es für Geld eben nicht alles gibt.
Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das weitergeht, weil es auch im Bereich, in dem wir uns mit dem Sternklangfestival bewegen, es gibt ja nicht so viele Acts, die man noch nicht hatte, die man sich leisten kann. So. Also sowas wie was ist immer sehr gut gefragt auf großen Festivals, sowas wie Windrose beispielsweise, ne? Die kosten halt einfach das Doppelte von dem, was ich mir leisten kann. So, das wäre jetzt so die nächste Ebene, wo so Bands unterwegs sind, die man noch abfragen könnte, ne? Und das
ich glaube, so Aelstorm wäre auch so eine Band, ne?
Viel zu teuer.
Sehr, sehr teuer ist und aber zu dir passen würde eigentlich.
Ja, aber das ist so, also die sind ja, glaube ich, auch sechsstellig schon. So, also das ist wirklich crazy. Ne? Auch meine, in Extremo beispielsweise werde ich mir auch nie leisten können. Da müsste das Festival doppelt so groß sein und dann wäre es noch ein Flex, sag ich mal. Die müssten preislich. So, oder Blind Guardian, ne? Die sind preislich, glaube ich, das kann man sich auf einem Metal-großen Veranstaltung.
Metal.
Naja, also auf so einer 10.000er Veranstaltung kann man sowas sicherlich sehen, aber ja, da müssten wir ja schon fünfmal größer werden. Dementsprechend, ne, ich habe halt die Befürchtung, wenn so der ganze Mittel- und Unterbau wegstirbt und man nur noch die Line-Ups der großen Player irgendwie gewohnt ist, dass die Leute dann einfach nicht mehr thrilled sind vom Line-Up. So. Das Ne? Und was man beispielsweise auch nicht so auf dem Schirm hat, so spezielle Bands aus allen Herren Ländern, ne, die vielleicht irgendwie total cool wären und an sich total günstig, weil sie noch underground sind, was das kostet, die nach Deutschland zu bringen. So, dann buchst du dann halt lieber doch wieder die eigentlich zu teure deutsche Band, die einen mittelmäßig gute Reichweite hat.
Absolut, ich meine, das sind natürlich auch Preisspiralen, ne? Also wir sind früher für 500 Euro nach Belgien auf Festivals gefahren und haben dann jeder noch 25 Euro in der Tasche gehabt nach dem Festival, ne? Da war die Busmiete und der Sprit mit drin. Mhm. Ne? Und das ist jetzt natürlich überhaupt nicht mehr möglich vom Finanziellen für eine Band. Ne? Also das sind ja dann schon die Travel Costs und Flugtickets, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ne? Früher hast du für 300 Euro eine Travel Party durch Europa geflogen, ne? Als Festivalveranstalter. Ist auch nicht mehr drin.
Absolut nicht. Also ich kenne das noch von 2019, als wir gestartet sind. Da gab es auch noch so also die kleinsten Acts, die gesagt haben, ja, ganz ehrlich, was für sich, 500 Euro und gut. Das geht literally nicht mehr. So. Und also ich glaube, du startest immer vierstellig, egal ob die Leute Zuhörer haben oder nicht. So. Also ich meine auch das Selbstverständnis, ne? Oder auch die wie kann man das sagen? Der Opferwille zu Beginn, um die Karriere in Schwung zu bringen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich fahre ein paar Jahre für eigentlich viel zu wenig Geld und investiere darin, an jeder Steckdose zu spielen, damit mich Leute kennen, um mir das dann quasi wieder reinzuholen. So als Investmentgedanken. Ich glaube, das gibt's auch nicht mehr.
Nee, also wenn es ein Investmentgedanke ist, dann funktioniert das auch nicht. Das machst du im jugendlichen Leichtsinn und aus Spaß, weil du es halt irgendwie machen willst, ne, weil du nebenbei noch studierst oder in der Schule bist oder irgendwie und dann dieses finanzielle Ergebnis gar keine Rolle spielt, ne? Aber selbst da hast du ja nicht unendlich Kapazitäten, da zu investieren und Geld draufzulegen, weil das ist ja dann schon wieder ein so professioneller
Genau, solange
Gedanke und struktureller Zusammenhang, der sich da bei so einer jugendlichen Leichtsinnskapelle überhaupt nicht zeigen kann. Da hat ja keiner Geld, jedes Wochenende 1000 Euro reinzupumpen.
Das ist der Punkt, ne? Solange du das alles irgendwie mit deiner eigenen Schaffenskraft und Zeit und so opferst. Aber mittlerweile sind die Fixkosten so hoch, dass du das nicht einfach mal so als Invest machen kannst. Das ist, glaube ich, der Kasus Knaxus.
Und es geht halt auch viel zu schnell, ne? Sobald eine Band ein bisschen überregionaler Erfolg hat und für Furore sorgt oder so, dann werden sie natürlich auch gleich auf große Bühnen gezerrt, in professionelle Zusammenhänge gebracht und so. Und dann denken auch viele Bands, die eigentlich noch mal 2 Jahre Dreck auf der Straße fressen müssten, sie sind schon die Größten.
Ja.
Ne? Das ist auch nicht gut. Dann brechen Bands schnell auseinander oder werden künstlerisch uninteressant und sind dann schon zu einer Zeit ihrer Existenz viel zu abgewichst, in der sie eigentlich noch mit Naivität punkten müssten. Ne? Das ist, das, also solche Entwicklungen nehme ich auch wahr. Ne? Das ist dann so das Gelaber von älteren Leuten, die so die Szene da betrachten. Aber das erkennt man auch nicht, wenn man noch nicht lange genug im Geschäft ist.
Du bist quasi ein TikTok-Hype von 5000 Euro Gage entfernt. So kann man sagen.
Ja, sicherlich, genau. Ja, und das ist natürlich eine Katalyse, ne? Also eine Beschleunigung. Das sind Prozesse, die haben früher 3-4 Jahre gedauert. Ne? Und für amerikanische Bands oder so weiter sind das Prozesse, die sind noch mit einem Kontinentalwechsel und so weiter verbunden. Ne? Da musst du dich erstmal auf dem amerikanischen Markt durchsetzen und den Sprung nach Europa schaffen und dich dann dort durchsetzen und dann landest du erst dort. So war das war das jahrzehntelang, ne? Und jetzt kann das ein TikTok-Hype sein, wo jemand noch nicht mal einen ganzen Song von dir hört, ne? Sondern nur ein paar Sekunden. Und da weißt du meistens noch nicht mal, ob der Song gut ist. Bestenfalls ist nur der Refrain gut, aber das reicht ja heutzutage für Fame.
Aber was, also ich meine, wir können es ja noch gar nicht absehen, weil dazu gibt es zu wenig Zeit, die seitdem zu wenig Wasser, dass die Elbe runtergeflossen ist oder die Saale oder wie auch immer.
Wie ist der Wasserstand gerade in der Elbe? Ist kommerzielle Schifffahrt noch möglich? Oder?
Mike, ich verlasse mein Studio nicht. Woher soll ich das wissen? Ja, aber wenn die Elbe austrocknet, dann kommen sie wenigstens wieder von der einen Seite von Dresden zur anderen, ne? So, so braucht man, ja, braucht man keine Brücken mehr. So. was wollte ich sagen? Ja, also, aber hast du schon gesehen, dass es so Bands, wo du einen überkrassen Hype wahrgenommen hast, so in unseren Gefilden, dass die sehr schnell hoch und sehr schnell wieder runtergegangen sind? Oder ist das doch etwas, woraus die dann eine langfristige Karriere bauen können? Hast du schon sowas beobachtet?
Also es gibt Bands, die können eine langfristige Karriere bauen, klar. Aber es wird halt oft Hype mit Erfolg verwechselt. Ne?
Genau.
Und ja. Im Hype zum Beispiel, also ich bin ein Riesenfan von Lorna Shore zum Beispiel. Ne? Unfassbar gute Band, auch Zuschauerzahlen, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ne? Also hochverdient und völlig verständlich, warum diese Band so einen riesen Erfolg hat. Aber es ist halt immer noch ein Hype, ne? Dass diese Band auf dem Level auch noch in 15 oder 20 Jahren operiert. Das müssen sie erst mal beweisen. Und das ist dann eben Erfolg. Ne? Ich meine, schau dir eine Band an. Eine Band wie Blind Guardian hat Erfolg. Eine Band wie Windrose ist gehypt. Die landen vielleicht jetzt ein Album gut in Charts und haben tolle Zuschauerzahlen oder so. Aber dass die das permanent über Jahrzehnte reproduzieren können aber und auch so eine gewisse Relevanz haben und eine Relevanz aufbauen, die als Anker in der Ewigkeit ist, ne? Also, ich meine, wir haben ja hier
eine Erfolg Tradition, hat man nur, wenn man einen Anker in der Ewigkeit setzt. Okay, das ist schon ein ganz schöner Anspruch, den du hier stellst an Leute, Mike.
Du, es noch ist aber, wir haben ja hier die Tradition, dass wir auf Blind Guardian rekurrieren in unserem Podcast und mindestens pro Podcast einmal Blind Guardian sagen.
Gott sei Dank.
Aber
nicht dreimal hintereinander.
Verdienterweise, aber das ist natürlich eine Band, die hat mal Zehntausende, Hunderttausende Platten verkauft, ne? Und die stehen einfach.
Nightfall in Middle-earth hat sich über 500.000 mal physisch verkauft.
Ja, ja. Und die stehen halt einfach mal in so vielen Wohnzimmern und so weiter. Und das ist dieser Anker in der Ewigkeit, ne? Und diesen Anker in der Ewigkeit einzuschlagen mit einem YouTube- oder TikTok-Hype, wo keine physische Verbindung, sondern nur so ein Algorithmus-Anhang ist, das ist schon ein bisschen schwerer, ne? Weil, keine Ahnung, du kannst bei der Mucke deine Freundin kennengelernt haben, deine erste große Liebe, das erste Mal mit deinen Kumpels geil auf einem Festival gefeiert und losgezogen und so weiter. Das sind auch Anker, die sich da festzurren, ne? Und wenn dazu im Hintergrund Electric Callboy gespielt hat oder irgendwas, dann ist das auch ein Anker, der sich in der Ewigkeit festschlägt, ne? Und was die Leute in ihrem Herzen in die Zukunft mittragen werden. Und es gibt trotzdem ganz viele Bands, die werden dann auch mal vergessen werden. Ne? Da rede ich nicht von One-Hit-Wandern, so wie man es früher mal im Radio hatte, dass da ein Song totgenudelt wurde, ne? wie Lemon Tree von Fool's Garden oder so. Und dann hörst du nie wieder richtig was von der Band. Sondern das könnte dann auch durchaus Bands sein, die mal gute Platten und gute Konzerte und ordentlich volle Arenen gehabt haben und dann hörst du dann trotzdem nichts mehr von denen. Ne? Also das kann schon sein. Und dann gibt's auch noch eine Kategorie von Bands, die ständig von der Industrie größer gemacht werden, als sie eigentlich sind. Ne? Gibt es auch, weil sie bei bestimmten Managements sind und so weiter. Da wird das dann schon mal den Leuten weiß gemacht, okay, die Band ist jetzt größer, als sie eigentlich ist. Ne? Und das ist dann auch noch mal was anderes, trägt aber auch nicht zu diesem Ewigkeitsruhm bei. Weil wenn sie dann irgendwann nicht mehr auf dem Management-Roster und in den Strukturen sind, dann fällt halt dieser Support runter und man wird dann auf das zurückgeworfen, was wirklich echtes Fanpotenzial ist. Ne? Und da gibt es dann auch einige Bands, die dann hinten runterfallen.
Also welche Band, die so nach 2000 bekannt geworden, also so ab dem Internet-Age bekannt geworden ist, würdest du zu Anker der Ewigkeit eingeschlagen oder wie auch immer zählen?
Also Band, als Band, die auch in ihrer Metamorphose und so weiter immer das Herz der Leute getroffen hat, ist für mich das Paradebeispiel Bring Me The Horizon. Bring Me The Horizon, das ist eine Band, die sich ständig gehäutet hat und damit trotzdem immer irgendwie die Entwicklung ihrer Fans mitgemacht hat und auch gestaltet hat, vorausgeschaut hat und die einfach zu einem, ja, zu einem Rock am Ring würdigen, Headliner würdigen Status gelangt ist über die Zeit, ohne dass sie jemals zu Unrecht gehypt wurde.
Ich finde, das ist
für mich so eine Band.
Das finde ich sehr interessant, weil, also Bring Me The Horizon ist, glaube ich, eine der meistgehörten Bands von mir, so deswegen ich sehe das aus Fansicht. Trotz dessen glaube ich, dass die es immer wieder geschafft haben, Hypes zu produzieren und geschafft haben, bei der Zielgruppe, die sie in ihrer Jugend erwischt haben, sich so zu verankern, dass sie mitgewachsen sind. Also sie haben es geschafft, eine Kohorte richtig zu durchdringen über eine lange Zeit und immer mal wieder Social Media Fame zu bekommen. Aber ich wäre tatsächlich vorsichtig, die als ein Beispiel für ewig währenden Ruhm zu nennen. Ich habe da irgendwie so ein Gefühl, das ist jetzt wirklich völlig irrational, aber für mich ist das so eine Band, die taucht immer mal wieder mit einem Hype auf und dann denke ich wieder ein Jahr nicht drüber nach. Also gerade beispielsweise, keine Ahnung, die haben jetzt ihr 20-jähriges Anniversary von ihrem was, ersten Album? 20 Jahre der Nostalgia-Circle.
Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Es ist ja bei denen nicht ein Nostalgie. Kreis,
dass
ich da irgendwie schließe. Die appellieren ja nicht immer ständig an das gleiche Gefühl. Also ich habe gerade bei Bring Me The Horizon ist für mich eine Band, die immer vorne dran war und der da ganz viele immer hinterhergerobbt sind. Ne?
Ja, also, ja, ich gebe dir komplett recht.
Der Sänger hatte schon den Hals zutätowiert. Da haben alle Leute, die das heute auch haben, sich noch nicht getraut, weil sie Angst um ihre Bankkaufmann-Karriere hat.
Absolut.
So.
Ich gebe dir da völlig recht. Aber irgendwie, irgendwas kratzt da bei mir im Kopf, wenn ich.
Natürlich kann das noch passieren, dass die nicht in die Gefilde vorstoßen werden, wie, keine Ahnung, jetzt mal ganz blöd gesagt, The Eagles oder AC/DC oder Rolling Stones, die jetzt wirklich eine Ewigkeitsgarantie auf irgendwelchen Kult haben. Aber wenn mich jemand nach einer modernen Band fragt, die so einen Status mal erreichen kann, dann ist Bring Me The Horizon ein absolut guter Guess.
Kann,
die haben das Zeug dazu.
Aber meine Frage war, wer hat das schon erreicht in deiner Sicht?
Was soll ich sagen, wer hat das schon erreicht? Wenn ich dir da eine Band nenne, die das erreichen könnte, dann
Dann
sagst du, 20 Jahre sind nicht genug.
Stimmt doch überhaupt nicht. Ich sehe das ja anders
als du. Hast du doch gerade gesagt.
Nein, ich sehe das anders als du. Ich sehe das so, dass man das schon relativ, also bei Lorna Shore beispielsweise, wäre ich jetzt auch nicht mehr dabei zu sagen, dass es nur noch ein Hype ist.
Nee, ist im Übergang begriffen. Da gebe ich dir auch recht. Aber wie gesagt, das sind noch nicht die 20, 25 Jahre, die jetzt hier die Nummer 1 in den Charts bewiesen sind und die Zuschauerzahlen. Ne? Bands, die da, die das schon erreicht haben, ja, musste halt im, wenn du da beim Deutschsprachigen schaust, ist, denke ich, Broilers ist ein gutes Beispiel. Auch Ärzte, Tote Hosen, die Generation davor. Ich glaube, eine Band wie Volbeat ist an der Schwelle dazu. Rage Against the Machine haben das schon lange geschafft. Solche Sachen. Linkin Park, ganz sicher. Das ist so eine neuere Generation. Unterhalb von Metallica und AC/DC, die in die Gefilde vordringt. Nine Inch Nails, als Orchidee, die ganz weit draußen über allem und neben allem irgendwie ist, ne?
Ich find's krass, wie Trent Reznor mittlerweile einfach viel mehr so in Kinofilmproduktionen bei irgendwie Soundtracks auftaucht. Im letzten Tron beispielsweise. Das war das einzige Gute an diesem ganzen Film.
Also Nine Inch Nails ist für mich die einzige Band, die vergleichbar damit ist, ist Pink Floyd. Würde ich sagen. Ne? Also so vom Avantgarde-Status her. Ne? Ja, dann natürlich auch Bands, ja, Sparte kann man das ja nicht nennen bei dem Riesenerfolg, aber Onkels zum Beispiel, ne? Immer noch nicht vom Mainstream gefeiert, aber trotzdem auf einem Level, dass man ihnen absolut nicht absprechen kann. Ne?
Und habt ihr euren Anker schon eingeschlagen?
Also bei dem Anker, von dem wir jetzt gerade geredet haben, das ist ja eher Popkultur. Ne? Da finden wir ja nicht statt. Ich denke, in der Metal-Welt haben wir das schon gemacht. Ja. Haben wir auch noch nicht in alle Ewigkeit bewiesen. Also wir sind nicht, sind jetzt noch nicht auf einem Level wie, ich sag mal, vom Kult- und Ewigkeitsfaktor wie Cannibal Corpse oder Running Wild oder Accept oder irgendwie sowas. Also Bands, die wirklich unweigerlich für irgendwas stehen.
Aber also Cannibal Corpse finde ich ein sehr gutes Beispiel. Können die tatsächlich mit, also, wie viele Leute kommen zu einer Single Cannibal Corpse Show?
Ich bin mir relativ sicher, es sind immer zwischen 600 und über 1000 Leuten, aber auch in jedem Land auf der ganzen Welt.
Sehr breit gestreut.
Das ist das, was die Band eben so unfassbar groß macht, ne? Also da weiß in Indonesien absolut jeder Bescheid, genauso wie in Norwegen und in Südamerika, genauso wie in Australien, wie in Kanada. Das ist halt schon so eben dieses globale Phänomen zu sein, ne? Und das sind wir mit Heaven Shall Burn überhaupt nicht, ne? Also wir sind wirklich richtig groß im deutschsprachigen Raum, in Europa sind wir gut unterwegs. Weltweit haben wir auch ein paar Erfolge vorzuweisen, aber nicht auf diesem homogenen Level, wie das eine Band wie Cannibal Corpse zum Beispiel hat oder Machine Head oder so, ne? Oder auch Creator, muss man sagen. Das ist einfach, da haben wir in anderen Strukturen verkehrt, ne? Das ist einfach so. Da hätten wir uns mit 16, 17 ins Flugzeug setzen müssen und die ganze Welt 12 Monate lang pro Jahr betouren.
Ich glaube,
das schaffst du sonst nicht.
Ich glaube, bei Cannibal Corpse hat das viel mit der Optik und der, ich sag jetzt mal, Unhörbarkeit zu tun.
Absolut.
Cannibal Corpse ist im Grunde eigentlich ein Statement. Und
genau. So. Genau. Also mehr Death Metal als Cannibal Corpse geht nicht. Also gibt es natürlich im Underground-Bands, die noch mehr Death Metal sind, aber Cannibal Corpse ist so, wie sich Leute, die auch Death Metal nicht kennen, Death Metal vorstellen. Ja. Ne? Und das liebe ich eben auch an dieser Band. Ne? Und die haben sich nie verbogen, kann ich sagen, klingen immer gleich, aber haben nie einen Markenkern irgendwie aufgeweicht oder so. Und das ist der Grund, warum sie noch da sind, aber auch der Grund, warum sie nicht noch größer sind. Ne? Das ist ja so. Ich meine, selbst Bands wie Morbid Angel oder Carcass, die haben es mal versucht, auf einem Major-Label experimenteller oder rockiger zu werden oder irgendwie sowas. Ist alles nach hinten los.
Ich finde es aber super interessant, wie das generational auch unterschiedlich wahrgenommen wird. Ne? Carcass ist für mich eine viel kleinere Band als Cannibal Corpse, aber ich würde sagen, Carcass stehen beim Partisan oder so würden Carcass über Cannibal Corpse stehen, oder?
Schwierig, ich glaube schon, ja. Ich glaube, also rein von der Bedeutung her für die Metal-Szene, ja. Weil, ja, Carcass ist ja auch ein Chamäleon, ne? Also die haben ja auch für viele, so ähnlich wie Sepultura, ne? Die haben ja, das sind ja innerhalb ihrer Bandgeschichte verschiedene Bands, ne? Ich meine, Carcass sind ja Pioniere des Grindcore und des Death Metal und so weiter. Ne? Die haben ja wirklich im Prinzip Sachen erfunden, wohingegen Cannibal Corpse Sachen auf die Spitze getrieben haben. Das ist dann nochmal ein Unterschied. Ne?
Hat man den Anker für die Ewigkeit auch, wenn man bei irgendwas der Erste war, auch wenn man davon langfristig nicht leben kann?
Wenn du jetzt von einem kommerziellen Status sprichst, absolut nicht. Nee. Also schau dir eine Band wie Voivod an. Ne? Also rein kommerziell kannst du das total vergessen, aber du wirst niemanden in der Metal-Szene finden, der diese Band in ihrer Bedeutung irgendwie marginalisiert, weil jedem klar ist, was das für eine unfassbare, innovative Band ist und war. Mhm. Ne? Mit ihren Artworks, mit ihrer Musik und so weiter. Und es ist aber nicht so, dass das eben alle verstehen oder dass das in einer breiten kommerziellen Ebene gezündet hätte. Ne? Trotzdem ist das eine Band, die total wichtig war für ganz viele Bands. Ne?
Was ist mit sowas wie Children of Bodom?
Na, Children of Bodom ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist so, würde ich mal so den Nirvana-Effekt nennen. Mhm. Ne? Children of Bodom muss man ganz, ich bin riesen Children of Bodom Fan. Also als ich das erste Mal live gesehen habe, ist mir einfach nur die Kinnlade runtergekracht. Ne? Also die haben ja da auch als Kids, ich hatte das Gefühl, okay, die sind jetzt nicht wesentlich älter als ich vor der Bühne gestanden habe und die haben dir da ein Ding um die Ohren gehauen. Das war unfucking fassbar. Ne? Und waren allerdings, als Alexi dann leider gestorben ist, waren die ja schon lange nicht mehr auf dem Zenit ihres Schaffens. Ne? Ja. Das war ja schon ein langer Weg in die, ja, auch ein bisschen eine kreative Sackgasse und so weiter. An die alten Glanztaten hatten sie da auch nicht mehr angeschlossen. Und weil ist natürlich dann der Tod von so einem Mastermind ist dann natürlich nochmal was die Band, was dann die Leute nochmal auf die Großtaten blicken lässt, weil das halt definitiv ist, was
ein Abschluss.
Nie wieder kommen kann.
Es ist ein Abschluss. Ich weiß noch, ja, so Anfang der 2000er, so, wann ging das los? So 2003, 4, 5, 6, sowas in der Richtung? Oder später? Ich weiß es gerade nicht.
Children of Bodom.
Wo die auf ihrem größten Hype waren.
Ja, das kann sein.
Ja, also jeder hatte irgendein Patch oder so, dieses Are You Dead Yet oder so, ne? Also jeder auf dem Rucksack oder so, jeder hatte so ein Patch, jeder hatte die CDs und dann war es aber auch so schlagartig vorbei wieder.
Hm.
Das war so die Generation der Alternative Kids, sage ich jetzt mal, die ein paar Klassen älter waren als ich. So, ich bin also dann ein, zwei Jahre später dazu gekommen und dann ging das auch schon, was weiß ich, 2010 lief das dann auch so ein bisschen aus, so langsam. Ne, deswegen, also auch, aber dann wäre das ja das, was du als Hype bezeichnen würdest eigentlich. Da war es eigentlich nur eine gehypte Band.
Ja, die waren da gehypt, klar, also auf dem kommerziellen Level war es ein Hype, also da haben sie den Erfolg nicht fortsetzen können. Ne? The Children of Bodom spielt ja noch in anderen Dimensionen eine große Rolle, also schon allein die Virtuosität von Alexi, ne, wie der Gitarre spielen konnte, was der für Riffs rausgehauen hat und so weiter. Das, also es gibt Zeiten, da bin ich mir sicher, der hat mehr von seinen Signature-Gitarren verkauft als Platten. Ne? Also und das ist ja dann nochmal eine ganz andere Dimension. Ne? Und ja, und dann auch noch verschiedene Probleme im Line-Up mit Children of Bodom und so weiter. Und die Platten waren dann ja auch einige nicht mehr ganz so gut wie die großen Kracher. Und da muss man sagen, das hat sich dann nicht in die Ewigkeit perpetuiert, muss ich sagen. Ne? Wohingegen man bei einer Band wie Parkway Drive zum Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, die bringen immer noch geile Platten raus, aber die sind für mich als Freund und Fan der Band, würde ich auch ganz ehrlich sagen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt besser als ihre Großtaten, aber die Band ist so groß, dass das reicht, um den Status aufrechtzuerhalten. Die bauen halt keine Scheiße, sind solide und das ist das, was eine Band eigentlich dann in dem Status machen muss, um den Hype in den langfristigen Erfolg zu überführen. Ne? Nicht wie Carcass auf einmal.
Langweilig werden, meinst du?
Du als Musikkonnoisseur, der immer auf den nächsten Thrill out ist,
ja,
out ist, kann ich so eine Attitüde nachvollziehen, ne? Das kannst du uns auch absolut vorwerfen, ne?
Du weigerst dich gegen das Saxophon. Ich finde, das ist ein großer Fehler.
Ja, den Call wollte ich dir jetzt eben noch geben. Aber du verstehst, was ich meine. Wenn, wie zum Beispiel bei Carcass, hätten die noch vier Platten so wie Hardwork oder Necroticism gemacht, ne? Die wären von dem Level wahrscheinlich nicht runtergekommen, aber dann wird es dann halt zu viel, ne? Oder Sepultura. hätten die einfach zu Roots weitergehüpft und wären nicht noch experimenteller geworden und dann mit den Line-Up-Changes und so weiter, das ist dann halt zu anders gewesen. Ja. Ne? Und das ist das Problem, oder selbst bei Slayer. Ne? Also ich kann mich an Slayer-Konzerte erinnern, da waren mit Ach und Krach 1000 Leute da. Ende der 90er, sagen wir mal eher so in 2000ern irgendwie, ne, zu Diabolus und Musica-Zeiten, als sie meinten, sie müssen New Metal werden oder so, ist Quatsch. Ne? Da gibt's dann
generell New Metal, da gebe ich dir recht.
Nö, würde ich nicht nur sagen. Also da gibt's auch, also wie Korn zum Beispiel ist eine Band, die werde ich bis an mein Lebensende verteidigen. Ist eine unfassbar geile Band.
Es ist, Korn ist für mich schon immer völlig unhörbar gewesen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich hasse New Metal. Ich, also wirklich, oder auch so Deftones. Ich habe körperliche Schmerzen bei sowas. Ich komme damit nicht klar. Also in den 90ern geht für mich wirklich nur Black Metal. Es ist.
Okay, ja, gut, seid ihr zugespannt.
Talking about Black Metal oder sowas ähnliches. Lass uns doch tatsächlich, ich finde das gerade echt spannend, weil ich auch so lange nicht mehr intensiv über Metal geredet habe. Siehst mir nach. Wie siehst du Daimu Borgia?
Daimu Borgia.
Weil die haben, meine Meinung, seit 2010 einfach nichts Interessantes mehr veröffentlicht. So, das sind jetzt 16 Jahre. Seit Abrahadabra. Mhm. Das war Peak. Also das ist für mich wirklich so ein Album, wo alles gepasst hat. Das ist unfassbar geil. So, aber seitdem ist quasi auch nur diese Reproduktion gewesen und half-assed, würde ich sagen. Jetzt kann es daran liegen, dass der Avantgardist in mir wieder was Neues hätte haben wollen. So, aber also Dimmu Borgir waren ja auch immer avantgardistisch unterwegs. Deathcult Armageddon war, also der Sprung von Stormblast zu Deathcult Armageddon, das ist ja geisteskrank, wie sich der Sound dieser Band da verändert hat. Also dass man sowas tun kann und währenddessen noch wachsen, ist ja schon wild eigentlich. Aber sorry, ich bin zu sehr in.
Ja, also ich sehe da schon, ich sag mal, bist du da Stormblast oder so, die ersten beiden Platten, das ist schon eine andere Band, ne? Da hat man die ja eigentlich normal als, also die habe ich da so im Black Metal wahrgenommen, genauso wie Impaled Nazarene oder andere Bands, die da unterwegs waren, Dark Funeral und Co., ne? Und dann mit dieser Enthroned Darkness.
Triumphant.
Das war dann schon ein ganz schöner Step nach oben. Ne? Natürlich auch dann die dritte Platte, ne? Natürlich, Make It or Break It, bei Nuclear Blast gewesen. Und die haben dann natürlich richtig, richtig Gas gegeben. Und die hatten für mich eigentlich immer das Problem, dass die dann so eine Platte wie diese Puritanical rausgehauen haben.
Euphoric Misanthropia, geil. Was für eine geile Platte.
Was willst du danach noch machen? Die haben da alles auf die Spitze getrieben. Ja. Also ich kann mich auch dran, ich weiß gar nicht, ob es bei der Spiritual Black Dimensions war oder bei der Platte danach, bei der Puritanical. Ich saß einfach im Kino und wollte mir den neuen Lord of the Rings Teil angucken. Und da kommt halt einfach ein fucking Werbespot von Dimmu Borgir.
Was?
Vor Lord of the Rings im Kino.
Was?
Du sitzt da drin und da werden halt mal 1000 Leute in dem Kino einfach volles Programm mit dieser Mucke platt geföhnt. Auf so einem Wow-Level hat das damals stattgefunden, ne? Und was willst du danach noch machen?
Ja, oh, das wusste ich gar nicht. Das ist ja, aber also das ist ja zielgruppentechnisch hat das ja ganz gut funktioniert, würde ich dann sagen.
Unfassbar. Und das war natürlich auch noch zu einer Zeit, also wir waren da auch eine Zeit lang beraten, haben auch Beratungen gehabt von dem Management, bei dem Dimmu Borgir da auch waren. Da hast du hintenrum immer mal so ein paar Zahlen gehört zu der Zeit und das unfassbar. Also kannst du dir nicht vor, auch der Erfolg in USA und so, ne? Also da gab es ja keinen Hot Topic-Laden oder irgendwas, die nicht mit Dimmu Borgir tapeziert waren, ne? Also das ist, das war schon ein unfassbarer Hype, ne? Und das zu halten, boah, das ist schon, das ist schon wirklich krass, ne? Ich weiß, die haben dann auch so ein halbes Jahr irgendwann. Wurde es dann auch, ich glaube, die waren dann auch ausgebrannt, ne? Die waren natürlich dann Ewigkeiten auf Tour, auch in USA so weiter. Und ich kann mich auch dran erinnern, auf unserer einzigen US-Tour, da war ich leider nicht dabei, ich kenne es nur von Erzählungen von den anderen Jungs, hatten wir auch Shows gespielt, da waren die Mo Borg ja gerade mit Behemoth auf Tour. Das muss so, ich weiß nicht, das muss so die... Weiß nicht, war nicht die Death Cult Armageddon, es war, glaube ich, die Platte danach. Weiß ich nicht, da waren die schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, ne? Und da
ach,
haben
das ist Sorte Diablo, Diablo, nee.
Nee, ja, es war, muss so 2008 rum gewesen
sein. Ja, in Sorte Diaboli, so. Das war, das, ja, da, also das war, ja, ich, da haben sie es zu sehr gewollt, glaube ich, mit der Platte.
Ja, und da wurden die von Behemoth schon von der Bühne geblasen, ne? Ja. Ja. Also muss man, da war so schon so ein bisschen eine Wachablösung unterwegs. Ne? Trotzdem war das krass, da die Shows da mitzuspielen für die Jungs. Klar, aber da hat man das schon so mitbekommen. Aber das ist natürlich ein Hype gewesen, der dich auch verbrennen kann. Ne? Das ist ja wirklich, als ob einer da eine Benzinbombe ins Feuer schmeißt und das kann danach nie wieder so groß brennen, wie es eben war, weil es fast nicht organisch ist, so ein Wachstum. Ne? Mhm. Das war wirklich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit einem Ding, was, also ich kann mich dran erinnern, als ich diese Puritanical-Platte gehört habe, das war für mich unfassbar. Unfassbar. Ich glaube, es ist sogar die Prager Philharmoniker, die da aufgenommen haben oder irgendwas. Also es ist, also das krass. Und immer noch Gänsehaut, wenn ich die Platte höre.
Ne? Ich glaube, das werde ich jetzt so gleich nach dem Podcast machen. Ich werde mich da...
Und da, das ist dann aber natürlich klar, was soll dann noch kommen? Ne? Da erinnere ich mich so an die Szene von Falco, wo er mit Amadeus seine Nummer 1 in den USA gehabt hat und am gleichen Abend da saß und wusste, okay, jetzt geht's nur noch bergab.
Schon ein spannendes Motiv, dieses alles erreicht haben und dann ins Nichts stürzen, emotional und perspektivisch. Ne?
Ja, weil es eben die absolute Spitze ist. Ne? Es gab damals nichts, was heißer war als die Mo Borgier. Man muss der Band zugutehalten, dass sie dann nie irgendwie so Reminiszenzen an diese große alte Zeit gemacht hat, sondern die haben statt mit so einem Zeug weiterzumachen, haben die einfach ein Re-Recording von ihrer zweiten Platte von der Stormblast einfach mal so rausgehauen. Ne? Einfach eine rohe, fette Black-Metal-Platte, den ganzen Plastik-Black-Metallern um die Ohren gehauen und da konnten einige natürlich auch nichts mit anfangen. Ne? War ein kommerzieller Stinkefinger eigentlich, das so zu machen. Und ist schon interessant. Und dann später haben sie ja auch rein von der Corporate Identity, ne, von ihrem Make-up, von den Outfits und so, haben sie ja immer noch andere Sachen probiert, ne, und sind ja nicht ständig mit der gleichen Nummer unterwegs gewesen. Also das muss man denen schon zugutehalten. Aber ist dann natürlich eben auch eine Erklärung dafür, warum sie nicht mehr der totale Platzhirsch sind, ne.
Ja, es ging dann optisch irgendwann so in Richtung Lordi, wo ich mir so dachte, pff.
Ja, der Sänger hat übrigens, ist allergisch auf Schminke, auf Theaterschminke. Ne?
Was, Chakrat oder der von Lordi?
Nee, von Chakrat, ja.
Hatte das der nicht auch noch...
bei so einem Beruf, ne?
Hatte der nicht auch Chrome Division? Ist das aus... Gibt's die noch?
Weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht mit aus. Hm. Ich bin nicht so der Typ Metal-Lexikon. Ich habe wirklich nur ein bisschen Ahnung von den Sachen, die mich interessieren. Weil es gibt ja auch Leute, die wissen alles über Sachen, für die sie sich nicht mal interessieren. Aber ja, also das ist schon...
I'm neither.
Das ist schon, ja, also Dimmu Borgir war schon ein krasses Ding. Ja, ja, also das war damals unfassbar.
Aber...
Unfassbar. Cradle of Filth ja ähnlich. Ne? Die haben ja ihr Geschäftsmodell...
Ja.
Schon so weitergetragen. Ne? Gar nicht so sehr musikalisch. Da war ja auch oftmals Sachen dabei, wo man merkt, okay, der mag hier Teutonic Thrash der 80er. Ne? Also was der manchmal vor Riffs da in seine Mucke reinschmuggelt, den Leuten unterjubelt, das ist schon geil.
Die haben ja auch viele Coverversionen einfach auch gemacht.
Ja, spannende Zeit. Und das so als aufblühender Metaller so miterlebt zu haben, ist schon krass. Also ich kann mich an eine Show in der Rotplompe in Erfurt erinnern, die Mo Borgir zusammen mit In Flames vor 600 Leuten vielleicht oder so. In einem Keller. Hm. War fett.
Ja, In Flames.
Ich glaube, die Mo Borgir haben da noch Accept Balls to the Wall gecovert, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja. Ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Also die zehn Jahre Unterschied ungefähr über den Daumen gepeilt.
Ja, hat nicht nur ein gutes, etwas jünger zu sein, ne? Das ist so.
Ja. Ja, aber du, ich denke mal, dass glaube, Jugendkultur heute hat auch viele, viele spannende Sachen, die man halt einfach nicht mehr wahrnimmt. Es ist ja auch alles wieder ein bisschen düsterer, nachdenklicher geworden. Gibt auch wieder einige harte Spielweisen, so dann halt in der eher elektrischen oder Sprechgesang-Ecke, jetzt mal ganz grob gesagt. Also ich glaube, da würde ich mich an manchen Ecken auch wohlfühlen.
Absolut, und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass man keine Ahnung davon hat. Ne? Das macht die Sachen ja cool.
Ja, ich glaube halt, es gibt einfach so diese Wellen von mal mehr düster, mal mehr happy, und das wechselt sich dann halt immer ein bisschen ab, so was die treibende Jugendkultur so ist. Weil von der Optik sind wir ja schon wieder irgendwie bei einem Hot Topic Style angekommen. So, da ist ja.
Ja, also ich finde es krass, dieses.
Auch diese 90er Jahre,
dieses Zeitlupen. Ne? Ja, aber dieses Zeitlupen-Comeback von diesem Darkwave Gothic Grufti Konglomerat. Also das ist nie so ein Bam-Hype, jetzt ist es da, jetzt gibt's das überall bei H&M und jeder rennt irgendwie so rum, aber irgendwie ist es so Slow-Mo, dass es immer, immer mehr wird, ne? Ich finde das krass, ne? So von, keine Ahnung, von Wednesday Addams bis sonst irgendwas, ne? Da gibt's ja verschiedene popkulturelle Phänomene, die das so ein bisschen ankündigen. Eigenartig.
Oh, ich finde das gut. Aber du hast gerade über Erfurt gesprochen. Ich glaube, wir müssen noch mal über Erfurt sprechen, oder, Mike?
Ja,
aus unserem
Podcast hier draußen.
Ich wollte gerade sagen, also wir haben einen Fußball- und Musikpodcast heute gemacht. Das heißt, für alle Seiten unserer Zielgruppe war was dabei. Jetzt brauchen wir noch den politischen Aspekt und dann haben wir den perfekten Podcast gebaut.
Stark, stark. Dann noch einen kleinen Kundenservice von mir. Oder wie sieht's bei dir zeitmäßig aus?
Scheiße, das ist natürlich dann, also dann müssen wir das mit Erfurt kurz halten, sonst hast du nicht genug Zeit.
Aber was soll ich da zu Erfurt sagen? Also, wie hast du die Medienkritik da wahrgenommen? So, weil das hat ja auch durchaus in den Mainstream-Medien große Wellen geschlagen, dass da in Anführungsstrichen Journalisten angegriffen wurden und so weiter.
Also, ich muss jetzt mal so reinstarten. Was ich vor allen Dingen mitbekommen habe, ist, dass ich kritisiert worden bin, weil ich in einem Tagesspiegel-Podcast, also die haben einen Satz genommen, den sie Ragebait-mäßig veröffentlicht haben davon, nämlich, dass jeder Gewaltbereiter ein Steigbügelhalter der AfD ist.
Ja, habe ich mitbekommen.
Und dass ich in diesem Podcast literally einen Satz davor oder danach sage, dass ich dem Innenminister Meyer komplett widerspreche, dass man nicht nach Erfurt kommen soll und sehr wohl alle nach Erfurt kommen sollten. Das wird natürlich nicht veröffentlicht, so, ne? Also so komplett geragebaitet, gab direkt Memes über mich, was ich für ein Trottel bin und so weiter und so fort, ne? Also hat wieder ganz hervorragend funktioniert. Ey, übel. Ich bin schon wieder komplett durch bei den Linken. Wobei ich sagen muss, ich meine, ich stehe ja auch hinter diesem einzelnen isolierten Statement, so. Und ich glaube, dass die AfD immer stärker und schneller gewinnen wird, je mehr Gewalt passiert, so. Ne? Mhm. Aber ob die AfD jetzt mit 1,5-facher Geschwindigkeit gewinnt oder mit 1,25-facher Geschwindigkeit gewinnt, macht den Kohl jetzt nicht mehr fett, weil ich glaube, dass viele, viele gute Chancen einfach verpasst worden sind in der früheren Vergangenheit und wir alle sehr eindringlich gewarnt haben, etc., etc. Jedenfalls, das war das, was ich zuallererst mitbekommen habe. Und dann habe ich mitbekommen, dass ein Bekannter von mir jetzt im Fokus von rechten Netzwerken ist und Morddrohungen und so weiter und so fort bekommt und jetzt gucken muss, dass er dass er klarkommt, weil er als eins der Hauptziele sozusagen ausgemacht worden ist vom rechten Mob, als Ergebnis dieser Erfurter Thematik. Naja, also so ich meine, wie groß ist Thüringen, wie groß ist die Community? Waren ja viele Bekannte da, so. Und nun gerade ihnen hat es jetzt sozusagen da, also sie brauchen ja auch immer so einen Scapegoat, ne? Und wenn du mit Gesicht und Adresse bekannt bist, dann ja, ist halt scheiße. So, und der hat jetzt natürlich Schiss. Polizei hilft natürlich erst, wenn es zu spät ist. So.
Ist klar. Keine Kapazitäten. Ja, also ich, das hat auch ein bisschen auf mich ausgestrahlt. Ich habe auch einige Nachrichten bekommen nach dem Motto, erzähl mal deinem Podcast-Partner so und so, wie richtige Antifa-Arbeit funktioniert und so weiter. Also da habe ich das zuerst mitbekommen. Ich dachte, was wollen die denn alle? Aber das ist halt das typische Beispiel, dass halt Leute wirklich nur nach einem Nukleus für ihre Empörung suchen. Man kann in deinem Statement natürlich man muss doch nicht mal guten Willen haben, sondern einfach nur eine normale Kontexteinordnung versteht man total, was du da meinst. Na, auch wenn das Wort Steigbügelhalter finde ich unglücklich, weil das ja immer sowas bewusst Förderndes hat. Ne? Also
aber ja, das ist schon klar. Das ist natürlich.
Aber das egal, was da passiert, von der AfD ausgeschlachtet werden wird, da sind wir uns natürlich einig. Ne? Ich glaube, darum ging es eher.
Es geht noch ein Stück weiter. Es geht darum, dass Bilder, die, also der Öffentlich-Rechtliche oder alle Medien, die da sind, zeigen Bilder. Und sie zeigen immer die krassen Bilder. Und wenn, also die Bilder, die sich gut senden lassen. Und wenn bei diesen Bildern eben nicht nur Sitzblockaden zu sehen sind, sondern Leute, die irgendwie handgreiflich rüberkommen, dann wird das Uwe 54 politisch uninteressiert sehen und sagen, jetzt will ich die AfD. Es ist einfach ein arschschwieriges Feld in einer Mediengesellschaft und einer großen Menge politisch völlig ungebildeter Menschen politische Arbeit zu machen, die nicht einen Backlash hat. So, und das beste Beispiel für mich ist einfach diesen Backlash, den es aufgrund dieses einen Zitats gab, dass sich keiner die Mühe macht, diesen scheiß Podcast zu hören. Und Mike, jetzt sage ich was anderes, könnt mich gerne jetzt wieder zitieren. Ich sehe da gar keinen Unterschied zu AfD-Wählern. Null.
Von dem Mechanismus her.
Die Leute, die mich da kritisieren, haben genauso wenig den Kontext gecheckt wie irgendwelche AfD-Wähler, die auf irgendwelche Parolen von AfD-Politikern reinfallen. Es ist schockierend und erbärmlich.
Ja, aber das ist für mich eher eine kommunikationswissenschaftliche Komponente. Also das hat noch nicht mal was mit Ideologie zu tun. Ne? Das ist halt ein Funktionsmechanismus
des
Populismus, wie er heute stattfindet.
Absolut, ich finde es einfach.
Das ist völlig ideologiefrei und gibt es in jeder Himmelsrichtung. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Genau, es ist entlarvend, dass die denken, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte und der politischen Einstellung stehen, sich genauso wenig um den Kontext scheren und um die Hintergründe scheren, wie die diese zu bekämpfen hoffen.
Ja, also würde ich in der Absolutheit nicht sagen, ne, weil ich glaube, die Leute, die dich richtig verstanden haben, die lassen ja nicht so einen Kommentar ab, ne. Es ist ja nicht so, dass jeder Einzelne, der das gehört oder konsumiert hat, dann so einen Kommentar abgegeben hat, ne. Insofern gibt es da auch wieder eine lautere
Masse,
die man
Leute,
dann nicht erfasst.
Das haben auch Leute geliked, die sich als politische Aktivisten wahrnehmen, wo ich so sage.
Ja, natürlich, kann doch sein, aber trotzdem eben nicht alle, ne. Also, das ist immer, man nimmt dann ja nur diese bestimmt gefärbte Probe aus dem Ganzen war. Ne? So ist das eben.
Was?
Ne? Bei solchen Sachen. Dass es so viele sind, ist erstaunlich.
Was?
Das gebe ich dir als Befund rein, aber dass das bei allen so ist, das kann man nicht sagen.
Ich bin jetzt natürlich so reingestattet, so von wegen, wie kann ich das Thema auf mich beziehen, hat damit jetzt nichts zu tun, weil ich von diesem, ich habe von dieser ganzen Erfurt-Thematik wirklich nur Negatives mitbekommen im Hinblick auf politische Arbeit. Ich habe das natürlich alles mitverfolgt, weil ich an dem Tag woanders den ganzen Tag gearbeitet habe. So, ich bin demnächst tatsächlich bei einer politischen Aktionen dabei und bin gespannt, wer von den Leuten, die sich dort schön mit der Kamera herumgetrieben haben, dort auch auflaufen werden, wo es nicht so viele Klicks zu farmen gibt. Das, was ich mitkriege, ist wahnsinnig oft die Gier nach Reichweite so und nach Selbstdarstellung, Demonstration als easy way to fame. Ich habe gesehen, dass Leute, die die Blockadeaktion beispielsweise gemacht haben, die krass organisiert waren, die was weiß ich, die ganze Nacht nicht geschlafen haben und so, die also wirklich auch sehr effizient gearbeitet haben, dass deren Arbeit und politisches Engagement kleingeredet wurde, weil es am Ende nichts gebracht hat. So, also das sozusagen.
Das finde ich fast am tragischsten.
Ich gehe da auch mit so einem ganz negativen Gefühl einfach raus, dass vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass da eine Community in Anführungszeichen entstanden ist, die angezogen wird durch diese Event-Influencer, die mit der politischen Arbeit nicht vertraut sind und dadurch ein ganz anderer medialer Kosmos drumherum entsteht, der nicht mehr so, ich meine, vielleicht für die Größe, für die Reichweite nicht verkehrt, aber was sozusagen die, man arbeitet auf ein Ziel hin, geschlossen und partnerschaftlich, das so kaputt macht. Das ist mein Eindruck
natürlich,
von außen.
Aber da ist der einzelne Profilneurotiker eben nicht wahrnehmbar in der demokratischen Arbeit dieser gesellschaftlichen Ebene. Hm. Ne? Es gab in Erfurt, ich habe da auch, du konntest ja einen Haufen Infostände von Vereinen besuchen, ja. Leute, die da auch Spaß gebracht haben.
Auf jeden Fall.
Und Unterhaltung und Informationen und so weiter. Ne? Und die Leute, die da wirklich, sag ich mal, im besten Sinne, sag ich als Verfassungsrechtler vom Artikel 20 Absatz 4, ne? Wer die demokratische Ordnung beseitigen will, gegen, so sinngemäß zitiert, gegen den hat jeder Deutsche das Recht zum Widerstand. Ja. Ne? An diesem Punkt sind wir ja schon, wenn andere Abhilfe nicht erreichbar ist. Und an dem Punkt sind wir ja fast schon, dass sich Parlamente, Politiker weigern, Verbotsverfahren einzuleiten, auch wenn man noch nicht weiß, was dabei rauskommt und so weiter, ne, dass Teile einer Partei gesichert rechtsextrem sind, wollen eine Verfassung beseitigen und trotzdem dürfen die da marschieren und Parteitage abhalten und so weiter. Was soll es denn noch für eine andere Abhilfe geben, außer da redlich mit zivilem Ungehorsam erstmal zu reagieren? Ne? Ja. Insofern finde ich diese Marginalisierung von den Leuten, die da wirklich in den nach den Spielregeln, sag ich mal, einer Zivilgesellschaft ihren Widerstand geleistet haben mit solchen Sitzblockaden und so weiter. Das bringt natürlich keine Klicks, da solche Leute zu zeigen. Ne? Höchstens, wenn da mal ein Polizisten da durchläuft und irgendwelche Leute wegzappt oder so. Ne? Das bringt dann wieder ein bisschen Aufregung. Aber die ganzen Leute, die da als Masse zusammen funktionieren wollen und dem sich niemand zu schade ist, in der Masse unterzugehen und dadurch Wirkung zu zeigen, das ist ja eigentlich das, was einen gesellschaftlichen Impact haben kann.
Das ist der Wert.
Alles andere sind nur perverse Ausfranzungen unserer Mediengesellschaft am Rande. Egal, ob da ein rechter Influencer mitten zwischen den Gegendemonstranten rumläuft und davon profitiert, dass alle so gut drauf sind und ihm nicht auf die Fresse hauen, ne? Oder umgedreht, ne, das ist, es ist nicht gesund, ne, das ist ganz viel Profilneurose dabei, glaube ich. Und das ist nicht barock, das ist schon fast Rokoko, der Kommunikation.
Manierismus.
In unseren Gesellschaften, ne, ja, also wirklich die letzte Perversionsstufe, ne, und, das ist so ungesund, dass da die anderen redlichen und wirksamen Formen vom Protest gar nicht mehr wahrgenommen werden.
Ja. Ne? Das, also schwierig. Du hast das jetzt besser in Worte gefasst, als ich das konnte. Mir tut es echt ein Stück weit weh, dann solche Postings zu sehen, wo, also dass das Scheitern der Blockade den Leuten als Versagen angelastet wird aus den eigenen Reihen irgendwie.
Hm.
Also habe ich wirklich viel gelesen dazu. So, das habe ich so noch nie wahrgenommen, sage ich mal. Weil, also alleine die Absurdität, als ob es wirklich eine Rolle spielt, ob dieser Parteitag eine Stunde später anfängt oder nicht. Es ist schlicht und ergreifend der Akt des sich Zusammenfindens und durch schiere Masse und Präsenz zu zeigen, dass man sich nicht kleinkriegen lässt. Das ist alles, worum es geht. So, das wirklich zu verzögern, ist völlig scheißegal. Es ist scheißegal. Es geht um Präsenz und es geht um Bilder. Und die Motivation jedes Einzelnen dadurch irgendwie zu torpedieren innerlich, dass man sich selbst irgendwie, aber es ist immer dieses typische alle gegen alle, also links der Mitte. Also es ist wirklich crazy. Und das habe ich dieses Mal irgendwie krass gesehen, vielleicht weil der Algorithmus das auch schon wieder unterstützt hat, weil Kritik. So, und Diskurs. Vielleicht werden solche Postings, die dann auch kritisch sind, dann wieder mehr geteilt, ne? Und dadurch, es entsteht auch von allem immer nur ein negatives Bild.
Natürlich, man kann auch auf die Idee kommen, dass da irgendwelche Tech-Giganten ein Interesse dran haben, dass ich da.
Das wollte ich da. Ich wollte jetzt keine Verschwörungstheorie hier launchen, dass die das. Ich meine nur, weil so ein Post natürlich auch Emotionen hervorruft, da viel kommentiert wird, so von wegen, wie kannst du sowas posten oder das, ne? Und sich das dadurch natürlich verbreitet, ne? Weil negative Emotionen ja zu mehr Reaktionen führt irgendwie. Aber, also das ist
ja
jetzt so,
aber das große Problem ist, dass da irgendwie zu viele Leute sich als Fels in der Brandung darstellen wollen, obwohl man eigentlich einen großen homogenen Staudamm bräuchte.
Ja.
Der da ein Statement setzt, ne? Ja. Das ist wirklich ein Problem. Natürlich braucht's auch Köpfe und Gesichter einer Bewegung, um Leute mitreißen zu können. Gibt's auch Leute, die da okay Arbeit leisten, aber da ist schon viel Perversion unterwegs. Also im Sinne von medialer Perversion, ne? Die das irgendwie auf die Spitze treibt und wo man sich gar nicht so richtig sicher ist, okay, wäre die Lage umgedreht, würden sie vielleicht auch für die andere Seite arbeiten, nur um sich darzustellen. Der Verdacht hat man bei manchen Leuten, ja. Da gebe ich dir recht. Also da war Erfurt wieder sehr erleuchtend.
Aber gib uns doch mal die Perspektive der großen etablierten Medien, weil ich muss sagen, ich habe da diesbezüglich nichts konsumiert, weil ich die Tage wirklich sehr involviert war. Ich habe nur zwischen den Arbeitspausen ab und zu mal übers Handy gescrollt, um so ein bisschen up to date zu bleiben, was gerade abgeht. Deswegen.
Ja, also ich sag mal jetzt hier so Level Tagesschau, Heute-Journal oder irgendwie sowas, wenn du sowas meinst, die haben da schon drüber berichtet, wie man das erwarten konnte, ne? Also so an der Grenze dessen, dass es da keine Medienrüge von der AfD eingereicht werden kann irgendwie, also schon auch inhaltlich über den Parteitag berichtet, aber ansonsten eben trotzdem die Zusammenhänge, die Kontexte erklärt, ne? Auch mit dem 100. Jahrestag des NSDAP-Parteitages und so weiter. Also das ist, glaube ich, so ein kollateralen Nutzen dieser Sache, dass die Leute erstmal überhaupt wieder von diesem ersten richtigen NSDAP-Parteitag gehört haben. Ne? Also da hat bei mir im Kopf auch nicht so eine Riesenrolle gespielt, muss ich ehrlich sagen, aber dass da im Prinzip der Hitlergruß etabliert wurde, verschiedene Massenorganisationen sozusagen gegründet wurden und so weiter, ist schon ein krasses Ding gewesen. Ne? Also insbesondere Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald Mittelbau Dora, der Professor Wagner, der leistet da immer eine super Expertenarbeit, finde ich. Also den habe ich da in einigen Podcasts und Experteninterviews gesehen zu der Zeit. Der erklärt das wirklich immer richtig gut. Dem höre ich sehr gern zu, dem Mann. Und und es wird natürlich über die Proteste berichtet, aber in einer relativ unaufgeregten Art und Weise. Und es hat mich gefreut, dass diese breite zivilgesellschaftliche Initiative da auch ins Auge gefasst wurde. Eben auch die Konzerte, die auf dem Domplatz stattgefunden haben, die verschiedenen fast Kinderfeste in irgendwelchen Parks und so weiter, ja. Mit denen die Leute da Zusammenhalt gefunden haben. Also das war okay. War so die Schlafschaf-Propaganda, wie die rechte Ecke es erwartet hat. So wird es, denke ich mal, wird das in der Ecke gewertet, aber ich fand es eigentlich ganz, ganz unaufgeregt. War in Ordnung. Also für die Tagesschau zumindest. Also, dass das jetzt ja keine Indie-Media-News sind, ist auch klar. Aber man hat schon trotzdem auch gemerkt, auf welcher Seite die Journalisten stehen. Ne? Ist klar.
Ja, die Journalisten sollten auf der Seite der Demokratie stehen, weil das ist nun mal ihr Auftrag. So. Ne? Also, genau. Dass Neutralität bedeutet nicht, Anti-Demokratie zu sein. So, ne? Also da gibt es schon auch staatlich gesehen einfach diese Grenze. Was ich halt, und das finden ja viele, und da sind wir jetzt wieder bei deinen Freunden, die dir geschrieben haben, erzähl mal, was antifaschistische Arbeit bedeutet. Was ich glaube, was immer und immer wieder den Unterschied macht, wenn Systeme kippen, es geht nicht um die Leute, die sich politisch interessieren. Das ist halt eine Avantgarde. So, es geht um die Leute, die gar keinen Bock haben, belästigt zu werden in ihrem Alltag mit irgendwas. Und die von denen abgeholt werden, die sie nicht belästigen, beziehungsweise die sagen, guck mal, die belästigen euch, wählt uns. So, und deswegen ist gerade dieses zivile, volksfestartige Nähe, keine Gewalt, keine Interruption, sage ich mal. Ich glaube, das ist halt das, was nötig ist, so. Und da kriegst du keine Heldenlorbeeren, da kannst du dich nicht als Barrikadenvorkämpfer fühlen, du kannst es nicht in Minuten messen, mit denen du einen Parteitag verzögerst. Es ist langweilig und langsam und wirkt halt einfach nicht nach krassem Kampf, weil du dich damit auch nicht nach vorne stellen kannst. Aber ich fürchte leider, dass es genau die Art und Weise ist, wie man Schritt für Schritt so eine Gesellschaft freundlicher, näher, verständiger macht. Und eine Gesellschaft, die näher zusammensteht und Verständnis füreinander hat, kann gar nicht faschistoid werden. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da auch der Lulu, Mike. Werden wir dann sehen, wenn wir zusammen vor der Wand stehen.
Wer hat das gesagt, wenn es hart auf hart kommt, kippt die Straße immer nach rechts? Ist irgend so ein bekannter Ausspruch. Ich weiß, kommt gerade nicht drauf, von wem das ist. Also es ist, ja klar, aber wie gesagt, ich als Verfassungs, ich habe es mir gerade mal rausgesucht. Würde ich aber fragen, an welchem Punkt sind wir gerade? Ne, also Artikel 20 Grundgesetz, Absatz 1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Absatz 4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Welche Abhilfe kann es denn noch geben? Muss man erst die Wahl abwarten?
Ich glaube, was darin halt kritisch ist, ist, dass es so formuliert ist, dass man es vorher nicht sagen kann, wenn sie eben den Mantel der Legitimität um sich breiten.
Und also ich weiß als Verfassungsrechtler, wie man den Artikel versteht, kommentiert, interpretiert und so weiter, was in den Kommentaren steht.
Dann sagst du uns doch. Dann sagst du, bist doch der Profi.
Mich interessiert nur deine, ich sag mal, die gebildete Laienmeinung der Straße interessiert mich mal, wie du das auffasst.
Meine Meinung ist nicht die der Straße, sondern die des Elfenbeinturm sitzenden Influencers, der sich die ganze Zeit nur mit solcher Scheiße auseinandersetzt. So. Ich glaube, dass wir uns einbilden, dass wir wissen, was die Mehrheitsmeinung ist. Aber wir haben eine Minderheitenmeinung und wir müssen mehr Leute davon überzeugen.
Von der Minderheitenmeinung? Ja, aber da bist du im Prinzip wieder bei, also das ist jetzt wirklich Stammtischgesülze, aber da bist du im Prinzip wieder bei den Mechanismen, die Karl Marx beschrieben hat, ne? Also diese Meinung.
Du kannst mich doch nicht immer, weißt du, es passiert so oft, dass du mich einfach zu Karl Marx schiebst. Mike, das machst du doch absichtlich.
Nein. Du, ich habe damit das eingeleitet, was ich jetzt erzähle.
Ach so, Du bist bei Karl Marx. Okay, alles
jetzt,
klar.
Ging's jetzt nicht, was ich jetzt erzähle, ist eine Stammtischmeinung, wie man Karl Marx zitieren kann, so ungefähr. Diese Meinung, die wir da verändern wollen, ne, diese Umstände, die Meinung bilden, die sind es doch eigentlich, die beeinflusst werden müssen. Ne, es haben so viele Leute Angst um ihre Fründe. Es haben so viele Leute verlieren an Resilienz und so weiter, dass eben, wie ich vorhin gesagt habe, wenn es hart auf hart kommt, die Straße nach rechts kippt. Ne? Ist so eine Lehre aus der, das hat nicht Marx gesagt, aber das ist so eine Lehre aus der Geschichte. Und deshalb kann man eigentlich nicht so sehr die Meinung beeinflussen. Das ist irgendwie nicht nachhaltig. Man muss die Meinung, dieses Grundgefühl, dass die Wahrnehmung, der Meinung zugrunde liegt.
Die Wahrnehmung.
Ja, nicht nur die Wahrnehmung, sondern ja, die Umstände, die Leute wahrnehmen, daran muss auch was gemacht werden.
Naja, aber das ist ja die kritische Situation aktuell. Du kannst ja nicht den Rest der Welt dazu zwingen, deutsche Produkte wieder mehr zu kaufen und die in Anführungszeichen Wirtschaft. Also wir sind halt in einer Abschwungssituation und die Straße kippt extrem schnell nach rechts, obwohl wir uns noch gar nicht in so einer schlimmen Krise befinden. Was sind jetzt die Umstände?
Das sind Erwartungen. Ne?
Was sind jetzt die Umstände? Liegt es an, in Anführungszeichen, den Medien? Liegt es an der politischen Kommunikation? Liegt es an der Macht, der medialen Durchdringungsmacht der Feinde der Demokratie, die das Sentiment entsprechend beeinflussen? Was ist es denn, was man beeinflussen kann?
Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Ich würde sagen, das ist eine Gemengelage. Ne? Also man kann ja nicht von kommunikativer Brillanz unserer Bundesregierung sprechen. Ne? Also ich denke, da sind wir uns alle einig. Natürlich gibt es fast eine Hegemonie der rechtspopulistischen Seite in sozialen Medien, die ja auch noch durch bestimmte Interessenlagen von TikTok-Eigentümern oder Betreibern gepowert werden kann und so weiter. Also das ist schon klar. Also da würde ich von einer Gemengelage reden. Ich gebe dir recht, dass es den Leuten noch gar nicht so schlecht geht, wahrscheinlich, aber es geht schon schlecht genug, dass diese Angst in die Leute kriecht. Auf jeden Fall geht es nicht besser als vorher.
Nee, das ist klar.
Ich glaube, darüber sind wir uns einig und es geht schon schlecht genug, dass so eine Wahrnehmung und so eine Meinung kippen kann. Und man kann ja auch niemanden jetzt mal von jeder Ideologie befreit, man kann ja niemanden als negativ anlasten, wenn seine Wahrnehmung schon vor dem Sturz umschlägt, ne? Und man quasi sehenden Auges schon etwas abwenden will, ne?
Das ist unbesehen. Ich frage mich nur, warum man in einer Situation, wo man nur Unheil voraussieht, gleich die extremste Keule schwingt, die einem einfällt.
Weil das schon ein Prozess ist, der seit beinahe Jahrzehnten stattfindet, ne? Also da sind schon genug Leute umgeschwenkt, die früher die Linke gewählt haben dann Sarah Wagenknecht gewählt oder die früher SPD gewählt haben und sind dann zur FDP oder zur CDU gegangen und dachten, es wird irgendwie besser. Ne? Oder Leute von der CDU zu den Grünen oder dachten, es wird irgendwie besser. Also da gab es schon auch andere Umschwünge, die halt im demokratischen Spektrum stattgefunden haben, da heißt sowas dann Wählerwanderung. Mhm. Ne? Und dann, wenn die Leute auf einmal zur AfD umschwingen, dann ist es ein ganz anderer Schnack. Ne? Dann wird das auf einmal ernst genommen. Das große Problem ist, dass die Leute, die jetzt am Ruder sind, überhaupt rein von ihren Geschäftsmodellen, ist es denen ja egal, ob sie mit der SPD oder mit der AfD zusammenarbeiten. Ne? Alles, was die vorhaben, alles, wofür ihre Lobbyverbände kämpfen, das lässt sich auch mit der AfD verwirklichen. Ne? Das ist ja überhaupt kein Problem. Und die Agenda, bestimmte Bereiche umzustricken, die geht ja generalstabsmäßig weiter. Ne? Dieser Dilettantismus, der nach außen getragen wird, dass Friedrich Merz keine Ahnung hat, wie er die Rente formieren soll. Ja, da gab es dann nun eine Kommission und da soll alles so umgesetzt werden. Und da wird ein einstimmiger Beschluss irgendeiner Arbeitsgruppe, irgendeiner Kommission, die rein verfassungs- und staatsrechtlich nichts zu sagen hat, wird in den Medien verkauft, als ob das eine beschlossene Sache ist, als ob das Rechtslage ist. Von den ganzen Sachen, die die vorgeschlagen haben, ist außer ein Kopfnicken der CDU, ja, finden wir gut, nichts passiert. Da liegt nichts auf dem Kabinettstisch, da ist nichts in irgendein Parlament eingebracht, nichts irgendwie im Bundesrat oder irgendwo sonst wo beraten worden. Davon existiert überhaupt noch nichts. Trotzdem ist es ein politischer Diskussionsgegenstand und es wird so getan, als nur um diese positive Nachricht mal in den Äther zu schießen zwischen den ganzen negativen Nachrichten. Und die ganze Kacke, die Friedrich Merz da absondert, den ganzen Dilettantismus, den er da am Tag legt bei irgendwelchen Gesetzgebungsverfahren, das ändert nichts daran, dass im Hintergrund zum Beispiel im Umweltrecht, ne, also diese ganze Entbürokratisierungssache, die kommt, ne, das Infrastrukturzukunftsgesetz zum Beispiel, massiver Abbau von Genehmigungsverfahren im Naturschutzrecht und so weiter, ne, das läuft, da hörst du gar nichts davon. In der Tagesschau. Das sind Gesetzesprojekte, die werden da durchgezogen und verabschiedet, obwohl das ganze Volk das Gefühl hat, die kriegen gar nichts auf die Kette. Ne? An ihrer Agenda arbeiten die mit Hochdruck und das wird umgestrickt.
Und ne? Deswegen ist es halt auch tatsächlich, also das macht mich am Ende des Tages noch konsternierter, weil man jetzt ja schon Politik geliefert bekommt, die AfD auch machen würde, ne?
Ja, natürlich, im vorauseilenden Gehorsam. Also da erinnere ich mich an deinen Spruch, also wer die AfD nachmacht, die Leute wählen dann immer das Original, ne? Das habe ich von dir das erste Mal gehört und das fand ich eigentlich relativ einleuchtend. Ja, also und so ist es ja auch. Es legitimiert einfach nur. Also das funktioniert nicht, wie früher die SED in der DDR das gemacht hat. Wenn sie bestimmte Parolen nicht einfangen konnte, hat sie einfach so in Lenin-Manier die Parole einkassiert und hat sich an die Spitze gestellt, ne, und hat so, ne, und hat
wo dann ich bin, die Kontrolle wo ich bin, gehabt. Ist vorne, ne?
Genau, so funktioniert das da leider nicht. Ne? Weil indem ich diese Parole vereinnahme.
Geil, die CDU mit der SED verglichen. Mike, du bist heute in Topform. Heute bist du in Topform.
Da würde mein Kundenservice super, wird da super dazu passen. Weil CDU, ja, ist, es gibt nun mal Herrschaftsmechanismen, die sind über die Ideologien hinweg, ne, brauchbar. So einfach ist das halt. Aber wie gesagt, ich warne davor, Friedrich Merz und seine Regierung nur als unfähigen Haufen zu sehen oder so, ihre Agenten.
Das ist wirklich gefährlich, das ist gefährlich.
Von Katharina Reiche oder was den Bereich des Innenministeriums, Justizministeriums, ne, mit irgendwelchen Gesetzen angeht, da wird knallhart eine Agenda durchgezogen mit Gesetzgebungsprojekten, die auch extrem in Fristen verkürzt sind und wirklich durchgepeitscht werden, so muss man sagen, so schnell wie möglich. Ne? Bevor irgendwelche Sachen im Bundesrat oder sonst wo kippen von irgendwelchen Mehrheiten oder so. Ne? Oder bei Landtagswahlen. Das ist klar. Also so dilettantisch ist das gar nicht. Ne? Es ist halt nur auf bestimmten Gebieten Dilettantismus, wo man sich dann wirklich fragen kann, okay, ist das nur ein riesengroßes Schmierentheater oder ist das wirklich, oder wahrscheinlich ist es Unfähigkeit, die trotzdem genutzt wird, ne, noch zum Positiven, dass man im Hintergrund da andere Sachen im Schatten dieser Aufregung einfach durchziehen kann.
Das kann, gesagt, das kann mal, gut sein. Das
googelt kann mal Infrastruktur, Zukunftsgesetz zum Beispiel, also das sind Sachen.
Toll, da haben wir jetzt ja wieder ein tolles Feeling, um aus diesem Podcast rauszugehen. Das,
schön.
Und wir haben es wieder nicht geschafft mit dem Kundenservice.
Echt nicht? Och,
ist aber nee, schade. Mike, ich muss, also wir sind fast wieder bei 2 Stunden. Ich muss weiter, sorry. Aber hey, dafür muss ich sagen, haben wir heute alle Felder, für die wir stehen, ansonsten abgegrast, oder?
Hm. Na gut, dann mache ich meinen Kundenservice nächste Woche. Seht es mir nach. Vielleicht gibt es ja neue Entwicklungen bis dahin in meinem Kundenservice.
In deinem Kundenservice? Also ist eine lebendige Person?
Na, ich weiß noch nicht genau. Nee,
ob sie lebendig ist? Was?
Kann ja auch historische Einblicke geben oder so. Ne? Ja. Man weiß es ja nicht.
Na ja.
Mal schauen. Na gut. Gut, dann wünsche ich dir eine schöne Woche, restliche Woche.
Mein selber. Und ja, kannst ja dein Kumpel sein, die können ja mal den Podcast hören.
Ja, mache ich doch.
Gut. Na gut, dass wir so klein sind. Wupp, wupp.